Also die Bewegtbildbanausen sind gut. Die kann man hören. Das sind auch gute Stimmen. Den hört man gerne zu. Und die sagen auch Sachen, wo man denkt, okay, da ist auch eine scharfe Meinung hinter und so. Das will man ja auch, ne? Und Ahnung auch und so. Das finde ich gut. Da bist du besser untergekommen als bei den Ossis da.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, moin.
Guten Morgen.
Ja, uns erreicht ja Feedback auf verschiedenen Wegen. Grüße gehen raus an Martin.
Ja, liebste Grüße.
Der durfte unsere Folge öffnen. Das ist ein Kumpel von Mo. Und der hat ihm mal diesmal über WhatsApp-Nachricht eine Nachricht geschickt. Die fand ich ziemlich gut. Deswegen schönen Gruß, musste hier rein.
Na, großartig.
Wollten wir
Martin.
Unbedingt mit der ganzen Nation teilen. Insofern danke dafür. Wir begrüßen Mo auch so oft, wie er will. Ist ein guter Junge. Der kann immer wieder kommen und sein Zeug hier loswerden.
Na klar.
Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu allen anderen Gästen, die sind keine guten Jungs. Die
Meinst du?
dulden wir nur sporadisch. Nee, es gibt ein paar, die sind auch noch cool.
Naja, es gibt doch einige Leute, die hier immer wieder kommen.
Ja, aber die müssen ja nicht zwangsläufig cool sein. Also Hoffi ist ja, mit dem nehmen wir morgen auf.
Der ist nach deiner Fasson nicht so cool.
Weiß nicht, Digga. So filmgeschmacktechnisch.
Please elaborate. Ach, daran machst du das fest.
Ja, ja? Menschlich mag er ja ein netter Typ sein,
ja, wenn's,
aber...
Wenn es nach dem Filmgeschmack geht, dann bist du auch nicht cool.
Hallo.
Digga, du feierst The Notebook.
Ja, man muss
also
eben auch mal edgy
uncooler
Meinung
wird's
vertreten.
Nicht. Nee, das hat nichts mit edgy zu tun. Das ist
uncooler wird's
schlicht
nicht.
Und ergreifend uncool, Alter.
Was soll das? Ich glaube, dass als echter Mann auch mal cool ist, zu seinen Gefühlen zu stehen.
Als
und auch mal,
echter Mann.
Ja, und eben auch mal zu sagen, Romantik geht auch klar.
Warum verbindest du jetzt echter Mann mit cool?
Ja, weil es eher uncool ist, The Notebook nicht gut zu finden. Nee, Quatsch. Weil es eher cool ist, The Notebook nicht geil zu finden.
Ach, ist das
du,
so?
Du vertrittst ja die Macho-Meinung von wegen, The Notebook ist Schnulze und so. Wie kann man das geil finden?
Ja, aber trotzdem, wie sind wir jetzt beim echten Mann gelandet? Es ging doch gerade nur darum, ob cool oder nicht.
Nein, es geht darum, ob man ein echter Mann ist mit seinem Filmgeschmack.
Okay, also ich fasse zusammen, Hoffi ist uncool / unmännlich.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, da gibt es noch mehr. Na dann, hau raus.
Nee, ich liebe Hoffi natürlich, aber ist ein bisschen, also was unser Filmgeschmack angeht, ist ein bisschen Hassliebe. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Negativkommentare unter meinen Letterboxd-Reviews gesehen, wie die von Hoffi und umgekehrt aber auch.
Ach so.
Wenn ich bei ihm kommentiere, ist auch selten nett, dass ich sage, ey.
Machst du mit ihm jetzt das, was wir immer auf Facebook gemacht haben?
Daumen hoch. Ja, stimmt, ja. Hoffi ist so ein bisschen der unsere Facebook-Beefs von damals 2.0.
Ja. Demnächst hast du einen Podcast mit Hoffi.
Bitte nicht.
Guck mal.
Ich dachte,
Na, Ragebait, Alter.
Naja, nee, ich dachte, unsere Ragebait-Zeiten sind vorbei. Ist alles ein bisschen ruhiger geworden.
Dann laden wir uns Hoffi ein.
Hab nicht mehr irgendwie so Herzprobleme, wenn ich mit dir aufnehme. Und dann soll ich mit Hoffi ein Format machen, Alter. Das ist ja
keine gute
lebensgefährlich.
Idee, naja.
Leben am Limit. Naja. Ja. Und da treffen wir uns wieder hier zusammen, um über ein Supporter-Special zu reden. Und das ist ein Supporter-Special, ist ein Format, bei dem wir ausschließlich Auftrags- und Losfilme durchnehmen, die von unserer lieben Supporterschaft bei Patreon Steady nämlich kommen. Weil die dürfen uns monatlich nämlich auch Lose reinschmeißen, wo wir dann immer wieder welche ziehen, monatlich mindestens zwei. Und ab und zu haben wir auch mal so eine Zehnerziehung, wie um die es heute geht. Und die dürfen uns Auftragsfilme nennen, wenn die ein paar Euro noch rauflegen. Das sind Filme, die wir dann garantiert im nächsten Monat rezensieren. Dann gibt es noch Sonderepisoden und es gibt Videoformate. Da gibt es demnächst einen kleinen Einblick in meine Sammlung. Das ist das nächste Video, was ansteht. Kleiner Teaser.
Ich bin gespannt.
Und ja, ansonsten, das wäre der Ablauf für heute. Und heute haben wir zwei dieser besagten Auftragsfilme im Gepäck. Und jeweils einen unserer Zehnerlose, die zumindest die noch offen sind, die wir noch nicht hier hatten. Also das wäre das Programm für heute. Und ich hab Bock. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, klar. Immer.
Immer Bock.
Ja.
So wollen wir das haben. Ja, dann lass uns doch direkt in Medias Res gehen und nicht lang schnacken. Und vielleicht mit einem Auftragsfilm anfangen.
Ja, gerne.
Verpacken wir unsere Lose dann so sandwich-technisch in die Mitte. Gut. Mit welchem fangen wir dann an?
Vielleicht mit August Osage County.
August Osage County, okay.
Ich muss mal meinen Block holen. Ich merke gerade, ich bin dahingehend schlecht vorbereitet.
Eieieiei, der Lee hier. Muss erst seinen Block holen, ey. Ist ja unfassbar. Naja, dann unterhalte ich das Publikum in der Zeit und muss euch unbedingt was Krasses erzählen, was gestern passiert ist. Na, jetzt ist er wieder da, okay.
Jetzt hast du angeteased und das geht nicht weiter.
Naja, nee, da hättest du länger weg sein müssen.
Ach so.
Jetzt muss ich diese peinliche Geschichte doch nicht erzählen. Ja, dir erzähle ich das dann, wenn das Mic off ist. Ich wollte jetzt einfach nur keinen Leerlauf hier haben.
Ach so. Mhm. Okay. Na dann.
Ja.
Raten wir Punkte, oder? Erstmal richtig. Kannst du ja erzählen, dass dieser Film von Kasi kommt.
Ja, ich erzähle, dass dieser Film von Kasi kommt.
Ansonsten gibt es da nichts hinzuzufügen. Ja, das ist wie immer einfach nur, haben halt bei deinem Aufruf den Film in die Runde geworfen und nichts dazu geschrieben.
Das ist richtig.
Spannend.
Kasi hat da, glaube ich, keine großen Informationen preisgegeben. Der nennt da seine Auftragsfilme und wartet auf unsere Rezension und will uns nicht beeinflussen mit seiner eigenen Meinung.
Mhm.
Ja.
Und gab es denn schon mal irgendwie Feedback nachträglich? Also, dass er dann gesagt hat, was zur Hölle habt ihr da verbrochen mit meinem schönen Auftragsfilm?
Ab und zu, aber tatsächlich kommt so nachträgliches Feedback von wegen so, ja, kommt eher selten. Also von June und Fabse kommt mal so eine Sprachnachricht, dass die mir dann auf jeden Fall auch mal erzählen, dass in die Rezension von Checker Tobi reingehört haben und dies und das. Da schon. Aber insgesamt, glaube ich, von Erik kam noch nie nachträglich irgendwas oder... Mhm. Also es ist selten so, dass die Leute danach dann nochmal irgendwie sagen, so, ja, ey, fand ich gut oder fand ich scheiße.
Okay.
Ja, würde uns natürlich auch mal interessieren, ob wir dem gerecht werden. Aber da wir eine sehr, sehr verschwindend geringe Fluktuationsquote bei Patreon und Steady haben, gehen wir davon aus, dass wir da einen guten Job liefern.
Ja, eben. Davon kann man ausgehen. Solange die noch da sind, scheint es nicht alles scheiße zu sein. Richtig. Das ist schon mal gut. Ja.
Also gerade so die Auftragssupporter, da sind ja welche, die schmeißen ja seit 5 Jahren, schmeißen die uns da jeden Monat einen neuen Film rein. Insofern müssen die ja zufrieden sein. Ansonsten gäbe es ja einige von denen nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Ja. Alright. Ja. Grüße an Kasi. Diesmal wird's dramatisch. Im August. In Osage County heißt er auf Deutsch. Und das war ein Oscar-Kandidat des damaligen Jahres. Aber wir raten erstmal. Und für Lee war das eine Erstsichtung, habe ich mir gemerkt. Und du hast ihn damals verpasst.
Genau. Und du kanntest ihn aber schon.
Ich kannte ihn schon, ja.
Mhm.
Und ja, fange ich an. Ich sage eine 8,5.
Okay. Ich sag 7,5.
Mhm.
8,5. Gewagt.
Naja.
Er gibt natürlich hier schon eine Menge Argumente in schauspielerischer Form.
Richtig.
Das wissen wir. Also,
und das ist ja nicht ganz unwichtig für dich, wenn du die Filme anguckst.
Auf jeden Fall.
Meistens.
Ja.
Ja. Also ist schon Schauspielkino, kann man nicht anders sagen.
Mhm.
Und für dieses Schauspielkino gab es 2 Nominierungen, nämlich natürlich wieder für die Hauptdarstellerin Meryl Streep. Die war nicht das erste und nicht das letzte Mal nominiert. Und als Actress in a Supporting Role war Julia Roberts noch nominiert.
Mhm.
Und die hält ihr gut gegen und hat sich auch mega gefreut, mit ihrem großen Idol Meryl Streep mal zu drehen, weil die beiden stehen zum ersten Mal zusammen vor der Kamera.
Mhm.
Und es ist mal wieder ein Fall, dass ein Bühnenstück von Tracy Letts höchstpersönlich kreiert und geschrieben, dann zum Film gemacht worden ist und er hier als Drehbuchautor gelistet ist.
Hatten wir das letzte Mal bei Killer Joe.
Richtig. Killer Joe war nämlich auch so ein Beispiel. Ja. Und der Regisseur John...
Hat einen Pulitzer gewonnen, das
stimmt. Stimmt, das ist ein Pulitzerpreis.
Oder das Buch.
Stimmt. Stimmt, hat einen Pulitzerpreis gekriegt.
Bücher, ne?
Richtig. Ja, und John Wells ist der Regisseur.
Ist eine Person, oder?
Was?
Ich überlege gerade, was gewinnt ein Pulitzerpreis? Sind es Bücher oder die Personen, die die Bücher geschrieben haben?
Das sind Stücke und Bücher.
Bühnenstücke?
Ja, zum Beispiel.
Und dann kriegt das Stück aber den Preis und nicht
ja, wahrscheinlich beide.
Eine Person. Ja, ich weiß ja nicht.
Stück kann ja nicht den Preis entgegennehmen, da muss ja schon irgendwie Regisseur auf der Bühne
sein. Entgegennehmen, aber ja, egal, weiß ich nicht.
Na, man sagt doch Pulitzerpreis prämierter Autor oder Pulitzerpreis
prämiertes
Stück.
Eben, aber es sind
Stück.
Halt meistens, aber sagt man das beim Stück man auch? Beides, ich glaube... Ja. Okay.
Also in dem Fall und so weiter, hast du ja sogar in den Informationen zu dem Film hast du ja, dass es ein Pulitzerpreis prämiertes Stück ist. Steht da drin. Also.
Ja, ist auch egal.
Ja, das ist so, wie wenn du sagst, ja, der Film wurde nicht nominiert, sondern die Produzenten haben den Oscar bekommen. Also ist ja ein und dasselbe eigentlich.
Ja, ja, aber eben, dann haben die Produzenten einen Oscar für den und den Film bekommen.
Ja.
Und ich frage mich, ich habe mich gerade gefragt, ob das mit dem Pulitzer-Preis so wie mit dem Nobelpreis ist, was, dass du den halt für dein Schaffen kriegst und nicht für ein bestimmtes Projekt. Aber das ist ja ein Widerspruch, wenn du sagst, das Stück hat einen Pulitzer-Preis gewonnen.
Eben, ja, dann wäre es ja nicht, das ist ja nicht allgemein, sondern das ist ja schon spezifisch auf ein bestimmtes Stück oder ein Buch oder so bezogen.
Ja. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Über?
Über den Preis.
Ah, okay.
Weil ich finde, also das fühlt sich an wie eine Geschichte, die wir schon x-fach gesehen haben.
Mhm.
Oder? Also so dieses dysfunktionale Familie. Es gibt ein großes Event von einer Großfamilie, die ziemlich zerstreut ist eigentlich, was sie dann wieder zusammenbringt.
Ja.
Und dann werden die schwierigen Verhältnisse auseinandergenommen.
Ja, ist sicher nicht das kreativste, die kreativste Story, die man jemals gesehen hat.
Ja.
Aber ja, du hattest ja hier diesen einen, der auch ziemlich star besetzt war, der fiel mir ein, wo Adam Driver auf jeden Fall auch im Cast war und so.
Genau, wobei der mehr eben Richtung Horror ging mit seiner Art. Aber Horror. ja, meinte ich auch. Das ist irgendwie ein krasser Horrorfilm für mich, weil halt, warte mal, sprechen wir vom gleichen Film?
Das war so eine Totenwache, glaube ich.
Ach so, nee, den meinst du, genau. Wo, ja, nee, der hatte eine relativ leichte Tonalität.
Oh, fuck, wie ist ja, der? Aber da wurden ja auch so Familien, da wurden ja auch so dunkle Leichen im Keller dann irgendwie hervorgespült, dadurch, dass diese Familie wieder zusammengekommen ist seit Ewigkeiten. Und ja, die waren ja auch total zerstreut.
Ich meinte den mit dem Thanksgiving-Dinner, wo auch eben dann die ganze Familie wieder zusammenkommt und so. Ach, aber eben, also sowas gab es halt wirklich schon super oft.
Ja, durchaus.
Und deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht, weißt du, einfach weil ich das jetzt nicht mörderinnovativ finde, aber das muss es offenbar nicht sein, um so einen Preis zu gewinnen.
Mhm.
Ist ja auch egal, es kann ja trotzdem gut sein.
Das stimmt.
Ja, und hier haben wir eben so ein zentrales Ereignis und wir sind, wie der Titel schon verrät, in Osage County. Was hast du dir aufgeschrieben? Oklahoma war das.
Genau. Könnte sein, auf jeden Fall eine sehr ländliche Gegend, ja.
Ja. Ja. Oklahoma und eben August heißt scheiße heiß.
Mhm.
Und unsere Hauptfigur hat Krebs. Sehr viel genauer wird das auch nicht definiert, ne? Weil sie sagt einfach immer nur im Mund.
Naja, Mundhöhlenkrebs halt.
Okay, das ist für dich so klar. Ich finde.
Nee, es wird gesagt, glaube ich, an einer Stelle.
Ja, okay. Ja. Naja, wie gesagt, sie sagt immer wieder nur in ihrem Mund und so und raucht aber halt fröhlich weiter und nimmt sehr viele Pillen und hat da auch eine große Vorliebe für. Und es wird schon sehr schnell und sehr früh etabliert, dass die Dame sehr anstrengend und schwierig ist und halt auch ziemlich missbräuchlich unterwegs, also so im Umgang mit anderen Menschen da auch echt kein Blatt vor den Mund nimmt und ja, halt eine große Familie hat. Also primär hat sie erstmal noch einen Mann, mit dem sie sich auch nicht gut versteht. Er interviewt gerade eine potenziell neue Betreuerin oder so ein Hausmädchen halt, weil ja, die kriegt mit, wie Madame rumschreit. Und er sagt, hey, solange ich meinen Alkohol habe, ist das alles cool. Ja, und dann bringt er sich aber recht schnell um. Oder zumindest kommt er um und gibt dann auch Diskussionen darüber, ob das überhaupt Selbstmord war oder nicht. Aber es sieht halt sehr danach aus. Und das bringt dann eben die ganze Familie wieder zusammen, weil Violet hatte oder hat Töchter. Und die kommen dann an mit ihrer ganzen Familie. Und da haben wir dann eben einen sehr prominenten Cast. Also Violet hat auch noch eine Schwester, die mit ihrem Mann dann ankommt. Und da haben wir da halt auch gleich mal irgendwie Chris Cooper und Margot Martindale.
Mhm.
Wo ich auch schon dachte, Alter, okay, geil. Und es geht dann aber immer so weiter. Da tauchen dann permanent Leute auf, wo man sich denkt, okay, wie cool, dass ich mich vorher nicht groß über den Cast informiert habe.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich krass. Also die beiden, die drei Töchter sind Julia Roberts, Julianne Nicholson und Juliette Lewis.
Mhm.
Triple J.
Juliet, Julian und Juliet. Klingt wie eine Band.
Ja, ne? Und die sind natürlich an unterschiedlichen Stationen in ihrem Leben. Die Figur von Julia Nicholson ist eher so die, die noch am nächsten bei ihrer Mutter und ihrem Vater ist und da immer auch wieder so ein bisschen nach dem Rechten sorgt. Und die Figur von Julia Roberts und von Juliette Lewis, die leben gar nicht mehr da in der Nähe, sondern die eine in Florida und die andere auch weit weg.
Hm.
Ja. Und Julia Roberts bringt ihren noch Ehemann mit. Die haben irgendwie auch eine Menge Stress. Dieser wird gespielt von Ewan McGregor. Und Juliette Lewis hat auch einen Freund dabei. Das ist Dermot Mulroney. Und wen habe ich noch vergessen?
Die Tochter vielleicht von Julia Roberts.
Ach ja, McGregor, Abigail Breslin,
noch,
ja.
Genau, die ist auch noch dabei, die kleine Tochter. Also was heißt kleine Tochter, die ist im Teenageralter.
Ja.
Ja. Du hast noch einen vergessen. Es gibt noch einen Herrn, praktisch der Sohn.
Ja, ich wusste gerade nicht, ob man den erwähnen soll, weil der relativ spät auftaucht, finde ich. Aber ja, können wir machen, ne? Ist schon auch für viele wahrscheinlich ein großes Argument.
Mhm. Gehört halt zum Cast.
Ja. Benedict Cumberbatch.
Ja, tatsächlich hier mit Ewan McGregor und Benedict Cumberbatch auch noch zwei Briten in einer sehr amerikanischen Geschichte, was Tracy Letts am Anfang nicht begrüßt hat. Mhm. Aber dann nach dem Casting, beziehungsweise nach der Sichtung von einigen Probeszenen dann seine Meinung geändert hat, gesagt hat, okay, die fügen sich hier mega gut ein. Und Meryl Streep hat, glaube ich, auch im Interview gesagt, Alter, okay, da kommt dieser Brite, der eigentlich primär durch englische Serien und Fernsehen bekannt ist und ist hier auf einmal einer von uns.
Also, jetzt aber Cumberbatch,
auf Cumberbatch bezogen, ja genau. Weil Ewan McGregor war ja schon in Amerika gut unterwegs.
Mit den beiden in?
Gut.
Also egal, ob jetzt erst oder zweite Sichtung, du hattest da...
Ja, ich hab da nichts einzuwenden, schauspielerisch oder jetzt vom Dialekt oder sowas oder jetzt irgendwie, dass ich sagen würde, das jetzt wirkt jetzt wie ein Fremdkörper, keiner von ihnen, also.
Mhm. Ja, es ist witzig, ey. Also bei mir, ich tue mich ja immer einen Tick schwer, wenn Ewan McGregor einen Amerikaner spielt.
Okay.
Weil, ey, ich weiß es nicht, Alter, zwischendurch finde ich, kommt halt was durch, wo ich finde, da hörst du halt irgendwie den Briten oder den Schotten raus, so.
Bist du sicher, dass du das nicht einbildest, weil du ihn halt in
Transporting kennst? Gut möglich, aber ich tue mich immer schwer, wenn der einen Amerikaner spielt. Das ist ähnlich wie mit Tom Hardy. Mhm. Bei Benedict Cumberbatch überhaupt kein Problem.
Mhm.
Alter, der Typ hat das so drauf, also da zweifle ich das nicht eine Sekunde an.
Ja.
Bei Benedict Cumberbatch habe ich ein ganz anderes Problem mit dieser Figur hier. Weil ich bilde mir ein, der kann alles spielen. Bis auf eine Sache, die er hier halt spielen muss. Und das ist so intellektuell mit sehr leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Der spielt halt einen dummen Typen. Und für mich bringt fast niemand so wie Benedict Cumberbatch mit, archetypisch mit, dass der ein intelligenter Typ ist.
Mhm. Nimmst du ihm nicht ab, dass er nicht sophisticated ist?
Ey, ich weiß nicht, also, dass der nicht der Hellste ist, das krieg ich beim besten Willen nicht verbucht, so. Das ist für mich, das war für mich auch wirklich, und das sage ich über Benedict Cumberbatch, das finde ich voll krass, das war nicht die optimale Besetzung.
Das ist krass, ja.
Weil wirklich, ich sehe den und denke mir so, nee, Alter, du bist halt nicht blöd.
Okay.
Und er hat das natürlich trotzdem gut gespielt.
Aber man trennt doch, also du trennst doch den Schauspieler von der Rolle, oder?
Naja, aber trotzdem spielt er ja mit seinem Gesicht und seinem Körper. Und ich sag, er hat das ja gut gespielt.
Eben, ja.
Das kann man natürlich trotzdem alles so kaufen.
Hm.
Aber es ist nicht die optimale Besetzung, Alter. Weil Benedict Cumberbatch bringt einfach was mit, was eine gewisse, ja, sophisticated bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Und das kriegt er beim besten Willen nicht weggespielt oder abgestellt. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen.
Okay, krass.
Ja. Ich fand Chris Cooper wieder sensationell.
Ja.
Aber der ist halt auch, ne, also das meine ich, also der bringt archetypisch quasi schon die Gegend mit. So, dem glaubst du halt, wenn der da in seinen Boots und Hemd da in Oklahoma auf der Wiese steht, weißt du, so, das zweifelst du auch nicht eine Sekunde an.
Ja, ja, klar. Und er wirkt halt wie ein Tick jüngerer Sam Shepard, der halt genauso aus dem gleichen Holz geschnitzt ist, so, weißt du, das ist auch einer, den du auf jeden Fall die Gegend abnimmst. Früher halt.
Der auch noch dabei ist übrigens.
Genau, der ist halt der besagte Vater, ja. Der sich dann verabschiedet und dann mit einem Boot raussegelt und es wird dann nicht explizit gezeigt, was da passiert ist, aber irgendwann wird halt eine Leiche gefunden, also kann man darüber diskutieren, ob es jetzt Suizid war, aber es ist sehr naheliegend bei der Ehefrau und bei, bei dem Leben, was sie geführt haben, weil die haben komplett den Kontakt abgebrochen zur Außenwelt und waren nur noch für sich so. Die Fenster waren komplett irgendwie abgedunkelt und irgendwie seit,
das ist auch so krass,
seit Wochen nicht auf. Also
hast du so eine Hitze, Alter, was meinst du, wie ja, da ja. die Luft drin steht? Ey.
Also dieses Haus an sich ist ja schon irgendwie ein eigener Charakter in dem Film. Und
ja.
Ja, und dadurch, also auch durch diesen schweren Oklahoma-ländlichen Dialekt von Margot Martindale und Sam Shepard und
sie
Chris
ist
Cooper
auch
und so.
So gut, Alter.
Ja, ja, die passen einfach mega gut rein.
Aber für mich natürlich die größte Überraschung oder wo ich wirklich schwer beeindruckt war, Meryl Streep setzt mir voraus, ne?
Wahrscheinlich
das
Julia
Roberts. Also ich wieder so krass, Alter.
Ich finde mal wieder so, also vielleicht sollte man Meryl Streep einfach mal pauschal den Oscar geben. Und
ja,
so außerhalb der Konkurrenz laufen
Witz,
lassen, einfach jedes Jahr.
Das ist einfach eine eigene Liga. Alter.
Ja, weil das ist einfach Quatsch, die jedes Mal zu nominieren. Das ist einfach so, gib mir doch einfach den Oscar und lass die anderen irgendwie noch ins Rennen ja. gehen.
So, es ist wieder das Jahr, wo Meryl Streep einen Film gemacht hat.
Ja, ja, genau. Also das,
ja,
das ist
also
wieder
es ist halt schon krass. Das ist wirklich einfach eine Liga für sich.
Ja, aber Julia Roberts.
Aber Julia Roberts
ja, die hält
ist natürlich dagegen. Wirklich krass in dem Film.
Ja, die finde ich auch mega.
Und ich find, die, fand die ja schon in vielen anderen Filmen echt gut.
Ich finde es auch richtig krass, dass sie dann so
natürlich auf die Kacke hauen.
Und im Verlauf des Films siehst du, wer ihre Mutter ist. Also du siehst dann auch die Seiten von Violet, also die Rolle von, die Figur von Meryl Streep, dann auch bei Julia Roberts ausbrechen in manchen Momenten, weißt du, wenn sie sagt so, eat the fish, bitch, weißt du, wo sie so völlig,
ja.
Wo sie dann so völlig vehement dann auf ihre Meinung besteht, so dann denkst du so, ja okay, der Apfel fällt eben doch nicht so weit vom Stamm.
Ja, aber das war mir auch ein Tick zu wenig, wie so diese, dass eben solche Verbindungen durchblitzen.
Okay.
Und ich habe mir wirklich bei ganz vielen immer wieder gedacht, so, das habe ich alles schon mal geiler gesehen.
Das finde ich echt abgefahren, Alter.
Also guck mal jetzt, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit Virginia Woolf.
Ja, siehst du, der hat mich zum Beispiel hart dran erinnert.
Ähnliches Szenario hast jetzt nicht mit einer großen Familie, aber das halt
durch Dialoge werden halt
durch den Dialog schaukelt sich das hoch ja. und wir landen in einer ganz hässlichen Ecke, so.
Mhm.
Also, ich bilde mir ein, da kann der hier einpacken.
Das ist krass, Alter. Also, ich finde auch, Virginia Woolf ist auf jeden Fall ein Tick besser. Aber er ist trotzdem, also Osage County finde ich überkrass, Alter. Wie der so langsam im Laufe des Films immer weiter...
Nee, das habe ich alles wirklich schon
je nach Charakter gesehen, irgendwie Alter. Die Figuren entblättert und so. Und dann noch dieses Schauspielkino von diesen genannten Beteiligten, Alter. Ist für mich wirklich ein großes Kino. Ist für mich ein Hochglanzdrama, wie es kaum besser
krass.
Geht. Also.
Okay.
Mag den sehr. Ich finde den, find den sehr, sehr rund in jeglicher Hinsicht, ob jetzt schauspielerisch oder vom Aufbau. Also das ist wie dieser besagte Verkehrsunfall. Du kannst irgendwie nicht weggucken von dieser dysfunktionalen Familie und dann legen die ja immer noch eine Schippe rauf irgendwie im Laufe des Films, wo du denkst, Alter, okay, das auch noch. Und dann hast du zwischendurch auch diese Violet, die immer wieder, wo du auch Kopfschütteln und denkst so, Alter, das hat sie nicht gesagt. So wie anti und wie rassistisch und wie abwerten kann man so zu anderen Personen sein, weil auch Chris Cooper an einer Stelle sagt so, ey, ich verstehe den Hass nicht so, ich verstehe nicht, warum du so einen Hass streuen musst, so, weißt du, bist halt wieder in Bestform und so, kann man nicht mal menschenfreundlich gegenüber sein und so. Und der das auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man letztendlich mit dieser Grundhaltung irgendwie unterwegs ist und so. Und das ist schon krass. Fand ich richtig gut.
Mhm.
Also ich habe hier so gut wie gar nichts auszusetzen, sondern ich fand ihn sogar wahrscheinlich noch besser als beim ersten Mal.
Cool.
Ist wirklich ein geiler Film.
Ja, ich bezweifle, dass ich mir den nochmal angucken werde.
Okay.
Also, weil vorher gucke ich mir erstmal alles an, was ich noch nicht von Meryl Streep gesehen habe.
Mhm.
Und ich fand den grundsolide, aber jetzt nicht bahnbrechend in seiner Erzählung. Und ich wirklich bin mir sicher, dass du das auch schon sehr ähnlich, sehr viel besser gesehen hast.
Ich wäre nicht bei bahnbrechend und ich wäre jetzt nicht bei super innovativ, aber das, was er macht, macht er perfekt, wenn du mich fragst.
Ja, ich sag halt grundsolide.
Ja, agree to disagree.
Naja,
ist ja okay.
Klar.
Aber vielleicht schwimmst du ja damit im gleichen Fahrwasser wie die Kritiker, weil als ich den Metascore gesehen habe, dachte ich, bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt und habe mir das aber nicht durchgelesen, weil du bist ja einer, der da immer ein bisschen sich da anguckt, was die schreiben. Vielleicht hast du da mal recherchiert, woher dieser Metascore von 58 kommt, den ich ja sehr, sehr schwach finde für so einen Film.
Naja, es ist halt wieder, es gibt wenig im Mittelfeld wieder, ne?
Mhm.
Es gibt so Leute, die eben irgendwo bei 90 oder 80 sind.
Mhm. Und dann kommt erstmal gar nichts.
Also geht so bis 70, 75 und so. Und dann geht's halt aber wieder in den 40ern los, ne?
Naja.
Und deswegen, ja, finden das halt melodramatisch und ein Stück weit kann ich das nachvollziehen. Weil es ist schon viel Lärm auch um sehr wenig. Also es ist jetzt auch nicht so, als würden die Figuren, nur weil viel rauskommt für den Zuschauenden, ist nicht so, dass die eine große Entwicklung durchmachen, finde ich. Also ich finde da fast noch am ehesten vielleicht Julia Nicholsons Figur.
Ja, aber nur weil du dich jetzt wegen diesem Ereignis von dem Vater jetzt wieder triffst mit der ganzen Familie, heißt ja nicht, dass du an diesem einen Tag jetzt, dass die Familie danach nicht mehr dysfunktional ist oder dass du dann irgendwie, dass jeder einzelne Charakter jetzt sich hier krass entwickelt an diesem Tag. Also die haben ja trotzdem die ganze Scheiße noch an den Haken so, auch wenn dieser Tag vorbei ist. Also es ist ja ein sehr, sehr kurzer Ausschnitt, der hier gezeigt wird. Also du kannst ja jetzt nicht eine Charakterentwicklung erwarten von jedem Einzelnen, wie bei einem normalen Film jetzt.
Na ja, guck mal, man muss ja schon jetzt auch mal davon ausgehen, dass es ein Bühnenstück war. Mhm. Und wenn ich jetzt im Theater sitze und mir das angucke, dann bin ich wahrscheinlich ähnlich wie hier die ganze Zeit gut unterhalten. Mhm. Aber ich gehe nicht da raus und denke mir, Alter, wie krass. Ich denke mir bestenfalls, boah, haben die das geil gespielt. Und das ist hier auch so. Mhm. Wie immer. Bei so einer Besetzung. Aber, oder meistens, hoffentlich. Aber es ist nicht so, dass ich denke, so, hey krass, der hat die Geschichte, die ging mir so an die Nieren oder wie diese Figuren gezeichnet waren und so, das ist irgendwie so aus dem Leben gegriffen oder sonst was, sondern es ist alles relativ dünn, finde ich. Mhm.
Krass.
Also es ist halt auch sehr, ohne das jetzt wieder aufs Bühnenstück zu beziehen, theatralisch. Weißt du? Und ich finde eben, nur weil es dann hin und wieder laut wird, geht es geht's mir deswegen nicht irgendwie nah. Also, weil ich finde die Figuren jetzt nicht so krass gezeichnet.
Okay. Also mich hat das sehr gut unterhalten über die ganze Laufzeit.
Ja, ja, mich hat es auch gut unterhalten.
Wie sie sich auch immer, weißt du siehst ja auch ihre, dass sie die Matriarchin ist und so weiter, siehst du ja aus jeder Pore zum Beispiel, wenn sie so ankommt und sagt so, ja, ich dachte, das wäre hier ein Funeral, eine Beerdigung und so hin und her, warum habt ihr eure Jackets ausgezogen, obwohl du weißt, es sind 45 Grad draußen, weißt du. Und dann siehst du, wie die alle hektisch ihre Jackets wieder anschmeißen, um ihr halt irgendwie, um ihr den Gefallen zu tun oder um zu wissen, dass da eben, oder um alles zu tun, dass es keine Konsequenzen gibt und dass es nicht wieder einem üblen Drama endet. Mhm. Und die macht ja kein Geheimnis draus, dass sie sich die Pillen reinschmeißt und dass sie ein Problem damit hat, weißt du, mit Medikamenten und so.
Ne, die sitzt da rauchend beim Essen, ne?
Ja, ja, also es sind so alles Sachen, also es ist schon wieder ein krasser Charakter, diese Violet in der Filmografie von Meryl Streep, finde ich. Also,
naja. Ja, und vor allem, weil es jetzt halt wirklich nicht lange her ist, dass, also wir sehen ja gerade auch wieder andauernd Meryl Streep mit Julia und dann Out of Africa und jetzt ja, das. Und ich finde es so abgefahren, wie sie halt auch wirklich fast jedes Mal eine andere Stimme hat. Also sie legt sich so ein bisschen eine andere Art zu reden an. Mhm. Und ja, also klar, hier natürlich mit der Erkrankung, die noch gespielt werden muss, hast du natürlich auch allen Grund, da ein bisschen tiefer zu reden und so. Mhm. Aber es war trotzdem gleich wieder so, du siehst halt, also Meryl Streep verschwindet halt ratzfatz hinter dieser Figur, ne? Und
aber
das ist schon immer wieder geil.
Die wenigen Momente, wo halt so ein bisschen Menschlichkeit halt durchschimmert, ist halt noch krasser, wenn du halt so einen Charakter darstellst, weißt du, das hat dann wieder zehnfachen Impact als normalerweise, wenn sie halt irgendwie eine Seite zeigt von sich oder wenn sie halt emotional zusammenbricht oder so, das wirkt dann halt einfach auch krass. Und da brauchst du eine Schauspielerin, die das tragen kann und das macht sie halt mit links. Mhm. Muss man ihr lassen. Let's call the dinosaurs Native Americans. Ja, die ist krass.
Ja.
Also, ausgezeichnetes Drama, finde ich. Aber da sind wir wohl ein bisschen entfernt voneinander. Also ich finde, ja, ich bin bei dir innovativ und den Kreativitätspreis für die krasseste Handlung kriegt er jetzt nicht. Aber so wie er hier diese dysfunktionale Familie seziert, an diesem Tag auf dem Land, das macht er wie kein anderer. Finde ich gut.
Mhm. Witzig.
Selten. Auch wenn hier schwarze Komödie steht.
Nein, witzig, dass du das so siehst. Also.
Okay. So ist das manchmal.
Ja, ja. Naja, abgefahren. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer Regie geführt hat, ne? John Wells.
Ja, Company Man hat er gedreht.
Ja, und sonst viel Fernsehen.
Ja, The Pit aktuell ist ja auch in aller Munde und ist ja auch mit Preisen überhäuft worden, die neue Krankenhausserie. Aber hat auch viel Serien gemacht, stimmt.
Ja, Shameless und Animal Kingdom und so hat er richtig viel gemacht.
Mhm.
Und ist gerade wieder an der Serie dran, ja. Aber da werden ja auch richtig gute Sachen erzählt, also.
Er hat aber auch irgendeinen Film gemacht, den wir auch kennen, neben Company Man.
Also na, Burned.
Ach ja, genau.
Mhm. Also ich kenne den nicht.
Hier, Im Rausch der Sterne heißt der auf Deutsch.
Was? Ach, dann meine ich einen anderen.
Ah nee, du meinst einen anderen. Ich meine diesen
Film, wo Bradley Cooper kocht.
Ja, das ist er. Im Rausch der Sterne, ja, wo diesen Chefkoch spielt.
Im Rausch der Sterne? Ach so, wegen Sternekoch. Oh.
Ja. Ja, der ist von ihm, den habe ich gesehen. Der ist so okay.
Ja, nee, den habe ich mir geschenkt.
Und, wann guckst du ihn dir? An? Happy Birthday, Lee. Mhm. Ich kaufe mir einen Film.
Ja, frühestens dann. Crazy.
Ja, musst du nicht gesehen haben.
Nee, also ich sage ja jetzt auch nicht, dass John Wells irgendwie ein schlechter Regisseur ist, nur eben. Beeindruckendes Schauspiel, aber man hat schon auch gut gespürt zwischendurch, dass man halt, dass das auch ein Bühnenstück ist.
Ja, das mag sein, aber das trifft ja auch Virginia Woolf zum Beispiel
ja,
auch
ja,
zu.
Ja, voll. So. Das muss nicht störend sein, ja. Auf keinen Fall. Und ey, welche Figur ich tatsächlich noch so am unausgereiftesten fand, war die von Juliette Lewis.
Mhm.
Weil, also wenn Juliette Lewis eins kann, dann eben Frauen spielen, die irgendwie mal so einen Knacks hatten oder haben.
Ja, das kann sie.
Ne? Also, zieht sich ja schon auch ganz gut durch.
Mhm.
Und ich fand das also borderline unglaubwürdig, so ihre Figur.
Okay.
Und das finde ich schon krass, weil sie bringt das ja mit. Also da bei ihr jetzt auch archetypisch, ne?
Ja, die finde ich eigentlich auch nie unglaubwürdig, also inklusive dieser Darstellung. Die ist halt so ein bisschen so, die wird ja auch so ein bisschen als Aussätzige und Außenseiterin behandelt, weil sie ja nicht blutsverwandt ist. Und das spielt sie auch gut. Sie hat so ein bisschen so diesen White Trash-Anstrich wieder wie in anderen Filmen und das nimmst du ihr voll ab.
Naja, dass sie auch immer alles schön malt. Das Ding ist auch nicht das Problem. Es ist für mich, wie die Figur gezeichnet ist. So.
Okay.
Ja. Aber hey, ist auch egal. Ich war ja trotzdem gut unterhalten.
Aber hast du unterm Strich dann mehr auszusetzen als ich offensichtlich?
Nee, auszusetzen habe ich gar nicht allzu viel. Nur, dass ich das halt nicht offensichtlich nicht so gut fand wie du.
Mhm.
Ja.
Okay.
Na dann. Hast du Punkte parat?
Ich habe Punkte parat. Ich wollte mal gucken, wie der beim Boxoffice abgeschnitten hat. 25 Millionen hat er gekostet.
Ach so.
Über 74 hat er eingespielt. Also da haben die Oscar-Nominierungen wahrscheinlich geholfen. Oder die Besetzung, also allgemein.
Naja, und das war halt schon auch noch Weinstein Company. Und die haben ja schon auch oft gewusst, wie sie sowas vermarkten müssen.
Ja, die wussten schon immer Filme.
Klar.
Die wussten schon, wie man Filme promotet, definitiv.
Die Oscar-Nominierungen haben wahrscheinlich auch nicht geschadet, dass sich das noch Leute angucken.
Auf jeden Fall. Ja, sind beide leer ausgegangen aber in diesem Jahr.
Mhm.
IMDb ist bei einer 7,2, was die Punkte angeht. Und der schwache Metascore, den habe ich schon genannt, von 58. Letterboxd ist hier bei einer 3,6.
Mhm.
Also, wie Lee meinte, wahrscheinlich wenig im Mittelfeld. Von mir eine 9.
Okay. Von mir eine 7.
7 von dir.
Mhm. Da haben wir beide wieder mal gleich mit ein paar Miesen.
Aber beide wieder reingeschissen.
Angefangen, ja.
7, okay. Das ist ja dünne.
Mhm.
Aber war zu erwarten. Alright. Na gut.
So, und du?
Dann machen wir mal eins unserer Lose, oder?
Ja. Willst du anfangen, soll ich?
Ich kann gerne anfangen.
Na dann.
Ich habe ein bisschen Kontrastprogramm. Auch wenn hier auch einiges dysfunktional ist bei meinem Film. Grüße gehen raus nach Köln. Im November 24 hat unser Kumpel Markus folgendes Los hier reingeworfen und das ist auf jeden Fall ein Film, den viele gesehen haben da draußen. Der heißt Kids von Regisseur Larry Clark und von Autor Harmony Korine, der 1993 mit 19 das Buch geschrieben hat, das jetzt hier im Jahr 95 verfilmt worden ist. Und den Film kennen, glaube ich, wirklich die meisten, die hier irgendwie einen Podcast, einen Filmpodcast lauschen. Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
Es ist schon eine ganze Weile her, aber ich habe den echt oft gesehen.
Du hast ihn auch oft gesehen. Ja. Jetzt, was ich
noch auf Deutsch und auch auf Englisch.
Okay, das ist nämlich sehr interessant, weil mir waren hier so viele Sachen auf Deutsch präsent. So, ja. Wo ich gesagt habe, Alter, okay, der Film ist mir, das ist einer von denen, die mir auf Deutsch viel präsenter sind als auf.
Kann nicht mehr gehen.
Ja, kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen. Oder dieses Dicken Sack, Alter. Ja, und so, weißt du, wo ich da denke, ja, okay, irgendwie klingt das komisch auf Englisch.
Mhm.
Aber. Ja, also jetzt habe ich ihn natürlich auf Englisch nochmal reingezogen. Und das ist gar nicht mal so leicht, hier eine Story groß hervorzuheben, weil im Grunde genommen...
Das ist lustig, dass du das sagst, Alter, weil ich habe mir gerade halt überlegt, dass der Film aus der Erinnerung, und das ist wie gesagt mal locker, lass es 15, 20 Jahre her sein, dass ich das letzte Mal gesehen habe, wäre das eine 10, ne, so aus der Erinnerung.
Ja, okay.
Weil der Film ist halt so ein Vibe. Und zwar lange bevor das irgendwie hip war, das zu sagen oder überhaupt Filme zu machen, die nur darauf abzielen, hat der das halt hinbekommen, einfach so ein Vibe zu sein, Alter.
Ja, ist auch. Ist auch.
Und deswegen aus der Erinnerung wirklich eine volle 10, ey, weil, Alter, Rosario Dawson, Mann.
Okay, eine 10 ist das für dich, ist interessant.
Ich glaube ja. Also hätte ich aus der Erinnerung echt gesagt.
Ja, es ist definitiv ein Vibe und das ist natürlich ein Kultfilm der 90er. Aber im Grunde genommen ist ein sehr, teilweise sehr dokumentarisch anmutender Indie-Film über das Teenager-Sein im New York des Jahres 1995. Weil Telly ist 17 und liebt es halt, Jungfrauen zu knacken, wie es hier nennt. Und es geht halt primär um Sex, um Liebschaften, es geht um Partys, es geht um Skaten, es geht um Drogen nehmen, saufen, klauen. Also der rote Faden oder Überbau, der sich hier durchzieht durch den Film, ist, dass auch eine Gruppe von Girls beleuchtet wird. Wovon zwei, also Jenny und ihre Freundin Ruby, die auch erstmal gezeigt werden, wie die in ihrer Bude da sitzen und rauchen und dann irgendwie über Sex reden und da kommt raus, dass Ruby eher wild unterwegs ist, weißt du, und auch kein Problem damit hat und sich in jedes mögliche Loch schon hat vögeln lassen und ihre Freundin Jenny ist halt eher so, dass sie nur so 2-3 Freunde hatte und mehr aus Solidarität begleitet Jenny halt Ruby zum HIV-Test und da kommt raus, dass die promiskuitive Ruby negativ ist, was den Test angeht. Und Jenny wiederum hat AIDS.
Na, erstmal hat sie HIV.
Ja, also sie hat HIV, okay, gut. Und der letzte Typ, mit dem sie geschlafen hat, ist Telly. Also dieser Typ, den wir am Anfang begleitet haben und der mit sämtlichen Jungfrauen irgendwie New Yorks gerade vögelt.
Ja.
Und jetzt begleiten wir sie auf einer Odyssee durch New York, um ihn halt zu finden und zu sagen, was Sache ist, während er halt Party macht, Frauen angräbt und mit seinem besten Kumpel Casper umherzieht. Und die beiden Damen, hast du schon erwähnt, haben aus ihrem Debüt damals eine Riesenkarriere gemacht. Das ist nämlich Chloe Sevigny und Rosario Dawson. Und diese beiden, die sind ja durchaus definitiv immer noch ein Begriff. Rosario Dawson wurde damals entdeckt, die war gar nicht irgendwie, die hatte gar keine Ambition, Schauspielerin zu werden, sondern die saß irgendwo im Park
rum. Die saß halt wirklich genau so wie in dem Film auf dieser Treppe in der Bronx.
Ja, genau. Die saß auf der Treppe und hat irgendwie ein Sandwich gegessen und dann wurde sie angequatscht, hast du nicht Bock, hier eine Filme zu machen. Allgemein hat man ja hier mehr so Gesichter und Typen besetzt, anstatt jetzt wirklich gestandene Leute, die schon mal irgendwie Filmerfahrung hatten. Also das war hier überhaupt keine Voraussetzung.
Ja, ich habe auch mal ein geiles Making-of gesehen zu Kids oder so. Irgend so ein, ich weiß nicht, ob es eine Art Doku war, aber auf jeden Fall halt mit so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material, wo es halt ewig viele Polaroids gibt. Ne? So, mhm. Und da kommt schon auch raus, dass halt Clark und wie auch Corinne wahrscheinlich, die waren halt auch so Skater-Typen.
Ja, ja,
die hingen da in Greenwich Village ab. Und
ja,
so.
Natürlich. Da ist viel Autobiografisches dabei.
Ja.
Klar sind die auch so groß
das
geworden.
Das kommt halt voll durch.
Mit der Mucke und so. Das ist schon alles das, was die auch so privat gehört haben und so.
Ja.
Wobei man sagen muss, bei den männlichen Jungs, das lief es halt nicht ganz so doll, weil Justin Pierce, der Casper gespielt hat,
das habe ich auch mal gesehen, Alter.
Ja, und dem gefiel das Filmbusiness nicht. Der hat nach dem Film gesagt, okay, das ist nicht seins so. Der will eigentlich keine Filme mehr machen. Hat ihm keinen Spaß gemacht. Hat seine $300 Gage irgendwie genommen, hat sich ein Skateboard gekauft, ist dann irgendwie auch nach London gegangen und so eine Zeit lang und ist dann rumgetourt und hat sich dann 2000 umgebracht. Und ein zweiter ist 1990 an einer Überdosis gestorben, ein dritter aus dem Hauptcast ist 2006 ebenfalls an einer Überdosis Kokain gestorben. Also tatsächlich drei aus dem männlichen Hauptcast recht jung gestorben durch eher tragischen Umstände.
Und ja, das Tragische ist, dass es so zur Figur passt, ne?
Ja, ja, es passt mega zur Figur. Weil, genau, weil dieser Casper ist natürlich auch ein nach mir die Sinnflut-Charakter und offensichtlich hat man ihn gar nicht mal so weit vom eigentlichen Typen besetzt.
Ja, aber weil du hast ja schon gesagt, das sind recht junge Menschen, die hier mitspielen, und ich kann mir schon vorstellen, dass dann eben auch so gecastet wurde, dass du halt möglichst nah an der Figur bist.
Ja, ja, auf jeden Fall, so war das auch. Ja, und viel auch improvisiert und so und viel die Leute machen lassen, wenn auch hier, wenn die Leute auch dadurch, dass dieser Film so authentisch wirkt, mehr reininterpretieren, dass hier mehr improvisiert worden ist, als es letztendlich war. Also Larry Clark hat sich hier schon eng am Drehbuch orientiert und so. Der hat ein paar Momente hat er zwar machen lassen, aber viele Momente, die halt so improvisiert wirken, wo die halt zum Kreis sitzen und dann Scheiße labern und so weiter, war auch zum Teil so, dass es wirklich gescriptet ist, weißt du, was da vorkam.
Ja, aber das kann er echt gut. Ich finde, das zieht sich auch durch seine Filme, die nun beim besten Willen nicht alle sehenswert sind.
Ja, ja.
Aber das, was du an Themen aufgezählt hast, das zieht sich fast durch all seine Filme. Mhm. Also es geht immer um sehr viel Sex, zum Teil halt auch wirklich viel zu viel. Skaten spielt auch fast immer eine Rolle. Musik und eben so dieser jugendliche Lifestyle oder die Planlosigkeit auch, die das beinhaltet, weil die ist ja schon auch bei Kids ein Riesenthema, ne?
Also ja, ja, eben.
Das ziellose Umherirren und so.
Ja, ja, du sagst es, also es ist halt ein Vibe, so der besticht halt nicht durch eine komplexe Story, sondern halt durch Authentizität. Ähnlich wie Lion fällt mir zum Beispiel ein.
Naja, voll.
Wobei das hier eben nicht um Gangster-Shit geht, sondern mehr halt um Teenie-Shit, ins Freibad einbrechen und so, weißt du, und dann irgendwie seine Kumpels und Freundinnen abholen und dann sagen, lass mal schwimmen gehen und dann halt über den Zaun klettern und
ja, und Getränke klauen.
Getränke und klauen,
skaten,
richtig.
Abhängen und ja.
Im 7-Eleven und so nur Sachen, richtig abgehen, im Park dann skaten und wenn du dumm angemacht wirst, wie gesagt, den Typen dann zusammenschlagen und zusammentreten mit dem Skateboard.
Das ist so übel auch.
Ist auch eine harte Szene.
Was eine Waffe ist, ein Skateboard, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Auch gedacht.
Den haben sie zum Beispiel auch richtig demoliert. Das ist ein Moment, den hat Larry Clark tatsächlich beobachtet hat, weißt du, im Park und das dann eingebaut hat in den Film und so. Also so ein Moment, wo einer halt irgendwie zusammengeschlagen wird von irgendwie den Skatern und so. Und, das ist einer von denen, wie gesagt. Und Lion ist ja auch aus den 90ern, das ist auch ein Kultfilm für uns so. Kids ist halt genauso einer, den man irgendwie gesehen haben muss. Also da gab es so ein paar Filme in dem Fahrwasser, wo man sagt so, Alter, klar ist das ein Meilenstein irgendwie.
Ja, aber ich höre irgendwie so raus, dass er dir nicht so am Herzen liegt wie jetzt Lion und Co. Also wie lange ist das bei dir her, dass du den noch?
Ich habe den auch damals oft gesehen und immer wieder. Aber wann jetzt die letzte Sichtung war, kann ich dir gar nicht sagen. Aber klar ist ja jetzt schon so, dass du denkst, so, Alter, okay, das ist jetzt, also ein paar Sachen habe ich tatsächlich auch in meiner eigenen Jugend erinnert, weißt du, diese komischen Wohnungspartys und so, wo du dich dann triffst irgendwie mit irgendwelchen Leuten und da machen irgendwelche in der Ecke rum und da pennt einer irgendwie besoffen auf dem Boden.
In der Badewanne sowieso.
In der Badewanne, genau, das haben wir wahrscheinlich auch schon alles erlebt und dann wird da irgendwie noch geguckt, wo noch irgendwelche Reste sind, die man noch irgendwie austrinken kann. Kennen wir natürlich, aber insgesamt so dieses Drogen reinpfeffern und so, weißt du, ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht meine Szene gewesen, so, weißt du, also da war ich da habe ich mich immer ferngehalten von so Typen, die sich immer irgendwie, da war ja in den 90ern war ja auch diese Technowelle, weißt du, und diese Typen, die sich dann irgendwelche Ecstasy-Pillen reingehauen haben und so, da dachte ich so, okay, alles klar, so, Alter, ich komme mit dir gar nicht klar, ich verstehe dich nicht, ich weiß nicht, was du von mir willst, so, weißt du, und wenn du dann überhaupt nicht auf diesem Film bist, dann weißt du, okay, das ist nicht deine Szene, so.
Ja, nee, das macht nicht so viel Spaß, wenn alle um dich rum irgendwas genommen haben
eben,
und du bist derjenige, der nix, ja.
Also direkt dieses Drogen reinpfeffern und Klebstoff schnüffeln und so, das war jetzt nicht so meins. Aber natürlich kann ich mit der Skater-Szene gut solidarisieren. Und wenn die da ihr Board haben und dann in den Park gehen und so, das ist natürlich, ich meine, die fand ich wieder geil.
Naja, der Soundtrack ist ja schon auch recht Hip-Hop-lastig, ne?
Ja, ja, ein bisschen Hip-Hop und ein bisschen Indie und so, ein bisschen Crossover. Definitiv. Hat ja mit 90s tatsächlich, den hast du immer noch nicht gesehen, oder?
Nee.
Ja, musst du gucken, weil der hat das auf jeden Fall auch gut eingefangen, den Vibe von damals, den Jonah Hill-Film.
Ja, muss ich unbedingt sehen.
Kann nicht mehr gehen. Ja,
nee, auf jeden Fall. Szene, ey. Also gibt es einige, finde ich, in dem Film.
Ja, ja, da gibt es einige krasse Szenen. Also wenn du sagst, so, ich bin's Casper und so, dann weiß eigentlich die Welt auch schon Bescheid, was da passiert.
So eine üble Szene. Ey.
Übrigens eine Szene, die komplett in England rausgeschnitten worden ist.
Ach was.
Weil in England ist es verboten, in einem Film zu zeigen, dass Minderjährige im gleichen Bild sind wie Menschen, die Geschlechtsverkehr haben. Also darf kein Minderjähriger im Bild sein. Okay. Das ist tatsächlich so eine Vorgabe, dass sie sagen, so ja, es ist verboten, einen Film zu zeigen, halt, wo halt Minderjährige irgendwie Geschlechtsverkehr beiwohnen. Und du hast ja da Teenies, die da pennen und die da miteinander schlafen und das ist halt, deswegen muss das komplett rausgeschnitten werden.
Zumal die sind ja selber minderjährig.
Ja, ja, das auch, aber das spielt keine Rolle. Die haben Sex. Also darf keiner dabei sein.
Die sind im Bild und haben Sex, ja. Okay, interesting.
Ja. Hat ein Budget von 1,5 Millionen gehabt, also super. Krasser Indie-Film, war nicht teuer, hat circa 7,5 eingespielt, ist jetzt auch nicht die Welt, aber auf Home-Video und dann im späteren Verlauf natürlich zum Kult avanciert. Also jeder kennt diesen Film mittlerweile. Es gab auch ein paar Filme, wo die Deutsche vermarktet und dann versucht er natürlich so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen. Es gab ja diesen Film mit Channing Tatum, der auch Kids heißt, in den Straßen von New York, der eigentlich einen ganz anderen Originaltitel heißt. Der ist irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, der ist The Saints. Mit Shia LaBeouf auch.
Ja, ja, genau, so. Genau, ja, der, ja. Irgendwie, der heißt ja irgendwie The Saints of irgendwas mit Saints.
Why We Were Saints oder so.
Why We Were Saints,
es gibt oder? Ein längerer genau. Satz ist das.
Ja, ja, genau. Ja. Aber ein guter Film. Also definitiv auch nicht.
Den wollte ich auch mal sehen, habe ich nie gesehen.
Den habe ich auch zu Hause in der Sammlung und fand ihn auch gut, hat aber mit Kids überhaupt nichts am Hut, außer dass hier Teenager mitspielen.
Mm, okay.
Als Parallele, die auch noch alle viel älter sind als jetzt unsere Protagonisten oder Protagonistinnen hier in dem Film. Ja, geht auch nur 91 Minuten, also ist irgendwie so ein schnell vorbei und jeder kennt diesen Film und der ist tatsächlich immer noch gut. Danke. Immerhin. Markus. Ja.
Immer noch
Punkte?
Gut.
Ja.
Mehr sagt er nicht dazu, wie er den gefunden hat.
Immer noch gut. Ja, was willst du hören? Frag mich. Ich hab dir gesagt, es ist ein Film aus meiner Kindheit, der ist geil. Ich hab dir gesagt, der kommt nicht allein und andere Konsorten ran, die für mich eine klare 10 sind. Also es sind schon viele Anhaltspunkte.
Okay.
Gut. Viele Sachen immer noch sehr präsent. Ob jetzt aus der deutschen Version oder aus der englischen Version, aber tatsächlich immer noch kultig.
Okay.
Also ob es jetzt, weiß nicht, so eine 10... Da ist schon viel Nostalgie bei dir, glaube ich, wenn du den mit 10
ich sag ja, nur aus der Erinnerung und die letzte Sichtung ist Jahre her. Also
wenn du den jetzt
keine
mal,
Gewähr dafür.
Wenn du jetzt mal neutral hier rangehst und sagst, so, du betrachtest den jetzt als Film an sich, kann das meiner Meinung nach keine 10 sein.
Na, das kann gut sein.
Weil dem Film
ja, mittlerweile würden mir wahrscheinlich auch so was Bildsprache angeht und so ein paar Sachen auffallen, die ich wahrscheinlich nicht nur geil finde.
Ja, ja, eben. Vielleicht auch das Schauspiel von manchen, die hier noch sehr jung unterwegs waren, wo du sagst so. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die verblendete Nostalgie.
Garantiert.
Aber er ist trotzdem natürlich geil. Ich will ihn jetzt nicht runtermachen. Punkte. IMDb 7,0, Metascore 63, Letterboxd 3,4. Also.
What?
Ist auch nicht alles so euphorisch.
Krass, das ist gar nicht mal gut.
Ja, es ist halt
8,5.
Ja, ist richtig. 8,5 ist richtig. Es ist halt so die, wenn du so willst, der Blockbuster unter seinen Gammo-Filmen und was da noch irgendwie aus seiner Schmiede kam.
Ken Park, hast du den mal gesehen?
Ken Park habe ich auch schon mal gesehen.
Alter.
Ja.
Der ist ja dann mit der Hauptdarstellerin aus Ken Park zusammengekommen, ne? Larry Clark.
Ja, der war hier mit Chloe Sevigny zusammen.
Ja, siehst du. So, also. Beide halt minderjährig zum Zeitpunkt des Drehs. Alter.
Oha, okay.
Und deswegen... Also es hat schon auch alles einen weirden Beigeschmack. Und erst recht inhaltlich, man, also Ken Park ist einfach ein fucking Porno.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und, also, was zur Hölle? Ja, deswegen, also so ein paar, der hat ja nicht mehr allzu viel gemacht, ne? Und so ein paar wollte ich mir schon auch noch angucken, aber, also, What's Up Brockers war jetzt auch kein Riesenfilm.
Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber es schlägt alles so in eine ähnliche Kerbe. Das heißt also, was man ihm lassen muss, er hat schon seine Handschrift so. Also dieses halbdokumentarische und sehr authentische, dieses Generationen, einfach diese Generation zeigen, wie die halt lebt und so ein bisschen so, wie die so auch in den Tag leben oder wie die so ihre Freizeit verbringen. So, das ist, ich glaube, er ist schon nah am Leben dran.
Voll und eben auch so authentisch, dass es halt eigentlich wehtut.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also gerade so bei Ken Park gibt es ja auch diverse Szenen und hier eben auch. Also, boah.
Ja, du siehst ja auch, also du hast jetzt keine volle Penetration, aber du hast jetzt zum Beispiel Momente, wo hier unser Hauptdarsteller hier, Telly, wo der halt irgendwie, und du merkst halt, die hat richtig Schmerzen, so, weißt du? Die sagt halt so, Alter, mir tut das weh und so, hör auf und so. Und er so, ja, ey, du bist voll schön und blau und machst das gut. Und er hämmert halt weiter in sie rein, so, wo du denkst, Alter, okay, das ist nicht cool.
Ja.
Und das ist halt so, das ist halt eine unserer Hauptfiguren, der wir hier folgen, so, weißt du, das ist halt eine der Titelfiguren, wo wir sagen, das ist unser Held.
Ja.
Und der macht eigentlich nur Scheiße.
Naja.
Ja, ist schon.
Na eben, und bei Ken Park sehen wir dann halt Penetration.
Ja, ja, da geht's, da wird es dann explizit, da wollte noch einer rauflegen.
Ja.
Macht den Film aber nicht besser.
Ja, das stimmt wohl.
Naja.
Naja, cool, Kids.
Ja, ist schon sein bester Film.
Mhm.
Und war, glaube ich, auch das erfolgreichste Buch von Harmony Korine.
Ja.
Alright.
Das stimmt. Okay, das passt eigentlich ganz gut zu meinem Losfilm, den ich mir ausgesucht habe, weil dieser Herr, der hat es eigentlich auch ganz gerne so mit möglichst echt und auch weit über den Punkt hinaus, wo man es noch angenehm findet. Michael Haneke.
Ach.
Ja. Von ihm habe ich ihn losgezogen. Oder du für mich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es ist eins eben dieser Zehnerlose. Und der Film heißt Benny's Video.
Mhm.
Ist aus dem Jahr 92. Und eben wie alle seine Filme geschrieben von ihm, Regie Michael Haneke.
Den hat man ja nur wirklich schon oft hier in diesem Podcast, muss man mal,
ja.
Muss man mal sagen.
Mhm. Aber den Film hatten wir eben noch nicht und ich kannte ihn nicht. Das hat mir sehr in die Karten gespielt, weil ich finde ja dann doch vieles von ihm echt gut.
Mhm.
Und deswegen war ich sehr gespannt. Wie ging es dir da? Hast du den auch geguckt?
Ich habe ihn nicht geguckt und mir geht's genauso. Der fehlt mir noch. Mhm. Aber im Gegensatz zu dem habe ich einige Filme von ihm noch auf diversen Listen, auf der Schneiderliste und Co. Der hier ist nicht auf diesen Listen drauf, deswegen bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Ach, insofern habe ich den jetzt auch nicht auf meiner Watchliste und nicht so offen schon wie andere Filme von ihm, die mir noch fehlen.
Also der hat da am Anfang eine Handvoll Fernsehfilme gemacht, jetzt am Anfang seiner Karriere. Und dann hat er irgendwann, wie hieß der siebente Kontinent?
Ja, siehst du, den habe ich zum Beispiel auf der Watchliste.
Das war sein erster Kinofilm.
Mhm.
Den will ich auch unbedingt noch sehen.
Ja.
Und dann hat er wieder, glaube ich, einen Fernsehfilm oder eine Serie gemacht. Und danach kam Benny's Video als quasi zweiter Kinofilm.
Ja, okay.
Und ja, jetzt in der Besetzung überschaubar, was die Anzahl angeht, aber aus heutiger Sicht definitiv prominent.
Mhm.
Weil wir haben ein recht klassisches Mutter-Vater-Kind-Szenario. Der Junge ist 14 und ist der titelgebende Benny. Und wir sind in Wien, wer hätte das gedacht? Und eben auch im Jetzt, also im 92 oder 91, wie auch immer, es wird nicht näher benannt, ist nur sehr offensichtlich diese Zeit, weil Benny macht das, was Schüler so zu der Zeit machen. Der hängt mit seinen Klassenkameraden rum, labert da irgendeinen Schrott, geht in die Spielhalle. Und ist großer Fan von Videos. Geht in die Videothek, leiht sich da Filme aus, natürlich gerne auch Sachen, wo viel Blut fließt.
Mhm.
Und zieht sich das rein, hat in seinem Zimmer auch einfach übles Setup, Alter, für die Zeit. Also der hat da einen Fernseher stehen, mal mindestens einen Videorekorder, eher so zwei, drei, dann so ein Schnittpult und halt übles Equipment und hat da eine Kamera auf die Straße gerichtet, also aus dem Fenster raus. Auf die Straße gerichtet und filmt dann quasi 24/7, was da halt draußen passiert. Und guckt sich das dann hin und wieder auf seinem Fernseher an und.
Ja, ist ja ein Voyeur.
Naja, irgendwie guckt er da nicht wirklich hin, sondern das ist halt so aufgebaut und er benutzt das aber eher, um halt anderen Leuten irgendwelche Videos zu zeigen oder halt um die selber zu gucken und dann da eben auch so ein bisschen rumzuschneiden. So. Die Mutter von ihm, gespielt von Angela Winkler, die wir ja auch schon diverse Male hatten. Ich weiß, überlege gerade, ob es jetzt in Filmen war von Haneke. Also wir hatten sie auf jeden Fall in Suspiria und der Blechtrommel.
Mhm.
Also kennt man. Die ist jetzt hier die Mutter, die aber halt irgendwie offensichtlich auch nur da ist, um den Kühlschrank zu füllen. Und weil Benny sich immer wieder irgendwelche Mikrowellengerichte macht. Und der Vater, gespielt von Ulrich Mühe. Der ist permanent arbeiten und wenn er da ist, dann versucht er irgendwie väterliche Ratschläge zu geben, die jetzt aber auch nicht wahnsinnig fruchten. Und so ist Benny halt irgendwie ein ziemlich isolierter Junge, der sich offenbar einfach für recht gewalttätige Videos interessiert. Weil der Film steigt nämlich auch mit einem seiner Videos ein.
Okay.
Das ist also ein Video, was er gedreht hat. Und da hat er einen Schlachthof besucht und gefilmt, wie ein Schwein mit einem Bolzenschussgerät in den Kopf bekommt.
Mhm.
Das sehen wir halt auch, naja, in dieser, ich glaube, Super 8, mit Super 8 filmt er. Und in der Optik sehen wir das dann und das ist schon, das war auf jeden Fall schon ein Einstieg, wo ich dachte, oh boy.
Mhm.
Jetzt habe ich erstmal gesehen, wie ein Schwein getötet wurde. Geil. Ja, und dann ist es aber eben das Video, was Benny dann sich auch öfter mal reinzieht oder dann halt gerne auch irgendwelchen Freundinnen zeigt und dann lernt er nämlich ein junges Mädchen kennen. Das trifft er vor der Videothek und findet es halt flashig, dass die sich auch für Videos interessiert und spricht die dann an und lädt die dann zu sich nach Hause ein. Wo sie erstmal Pizza essen mit, halte ich fest, Milch.
Was?
Ich dachte, also mit den Österreichern, da hat ja schon vieles nicht gestimmt. Aber Leute, Pizza mit Milch? Seid ihr krank? Alter, was zur Hölle?
Ist das, naja gut, ich würde, weiß nicht, ob das jetzt auf alle Österreicher zutrifft, vielleicht nur in Haneke-Filmen, aber könnt ihr uns ja mal mitteilen, wir haben ja österreichische Hörerschaft, ja. Also ob das eine Spezialität bei euch ist.
Ja,
vielleicht. Wie lässt man die da schwimmen oder tunkt die ein oder was macht man damit?
Hast du einfach ein großes Glas Milch und beißt in deine Pizza und du trinkst später einen Schluck Milch dazu.
Ach so, du trinkst die Milch zu der Pizza, okay, du bist jetzt nicht so wie Cornflakes, dass du die Pizza da reinbringst.
Nee. Aber trotzdem, Alter, wer zur Hölle trinkt denn Milch? Also ich meine, das wäre vielleicht das erste Anzeichen für einen Psychopathen gewesen. Aber wie das auch immer.
Komisch auf jeden Fall, die Mischung, ja.
Ja, finde ich auch. So, und jetzt hat er die eben zu sich eingeladen und will der dann dieses Video zeigen von dieser Schweineschlachtung. Macht er dann auch so, das findet sie jetzt nicht sonderlich, weder sonderlich spannend noch irgendwie sonderlich abstoßend. Also die ist da eh ziemlich entspannt. Und dann zeigt er ihr voller Stolz, dass er das Bolzenschussgerät mitgenommen hat. Hat es da in seiner Schublade liegen, packt das dann so aus, macht da so eine Patrone rein und zeigt ihr das so. Sie nimmt es in die Hand, alles schön, gibt es ihm wieder. Und dann meint er so, na komm, drück ab. Hält das so an seinem Bauch ran und nimmt ihre Hand und sagt, komm, drück ab. Und sie so, nee, was, nein. Und er so, Feigling.
Hemmung. Okay.
Nennt sie halt mal Feigling, weil sie keinen Bock hatte, ihn umzubringen. Naja, wie auch immer. Jedenfalls nimmt er dann das Bolzenschussgerät, hält es bei ihr ran und drückt ab.
Er ist kein Feigling.
Offenbar nicht. Ja, und jetzt hat er ja diese Kamera im Zimmer und die war jetzt ausnahmsweise nicht auf die Straße gerichtet, sondern halt auf das Szenario im Zimmer.
Feigling kann man nicht gendern übrigens. Das heißt, es gibt nur männliche Feiglinge.
Okay, ja, kein Wunder. Jedenfalls haben wir jetzt das titelgebende Bennys Video.
Mhm.
Na, weil jetzt hat er halt mal selber ein Video gemacht,
ein Snuff-Video,
wo recht viel Gewalt stattfindet. Weil, das ist so ein bisschen der Scheiß, der eine Schuss hat es nicht getan.
Oh.
Weil die hat jetzt das Ding halt im Bauch bekommen und wir sehen halt, das ist relativ cool gemacht, weil das ist eine statische Einstellung von diesem Raum. Und wir sehen recht groß im Vordergrund den Fernseher, auf dem wir das Videobild sehen.
Mhm.
Und kriegen eher darüber mit, was sich im Rest des Raums abspielt, den wir halt nicht sehen.
Mhm.
Ne, also wir sehen so einen Anschnitt vom Raum, aber halt den Großteil kriegen wir über dieses Videobild mit.
Der Rest passiert in unserem Kopf.
Und sehen dann, dass sie zusammenbricht, weil sie jetzt diesen Bolzen in den Bauch bekommen hat.
Mhm.
Also geht Benny zur Schublade, lädt nach und setzt das Bolzenschussgerät nochmal ein. Das dauert einen Moment, ne? Also er braucht dann doch 3 Anläufe und dann ist das Mädchen tot.
Mhm.
So, jetzt sind wir ungefähr Ende erstes Drittel vom Film. Und haben damit den absoluten Höhepunkt des Films erreicht. Und ab jetzt wird's scheiße langweilig.
Okay.
Weil, also der Witz ist, davor war es auch schon nicht wirklich spannend. Ne? Also, weil wir sehen ihn halt in der Videothek, wir sehen ihn ewig eben beim Cornflakes essen oder sonst was da in seiner Wohnung chillen und es passiert wirklich nicht allzu viel.
Hm.
Dann lernt er diese Lady kennen, da passiert eigentlich auch nicht viel, außer dass er sie dann eben gleich zu sich einlädt. Und dann kommt es zu diesem Moment, und dann lebt er eigentlich sein Leben ganz normal weiter. Bis das irgendwann die Eltern mitkriegen. Mit diesem Video. Und dann geht es natürlich drum, wie gehen wir jetzt damit um? Irgendwann rasiert er sich dann die Haare ab und ja, macht so ein bisschen optisch einen auf Rebell. Und irgendwie regt sich der Vater auch mehr über den Haarschnitt auf, als über die Tatsache, dass Benny jemanden umgebracht hat. Also es ist alles wahnsinnig ereignislos danach.
Mhm.
Seine Mutter fährt dann irgendwann mit ihm noch nach Marokko, glaube ich, also irgendwo in Urlaub, um halt so ein bisschen wegzukommen von der Tatsache, dass da eine Leiche in der Wohnung liegt. Und es ist halt wirklich, es soll natürlich, ne, wir sind jetzt hier Anfang der 90er. So, da haben wir haben das mitbekommen damals, irgendwie, sei es Gangster-Rap oder eben irgendwelche Gewaltdarstellungen in Filmen und Serien und so weiter. Eltern hatten total Panik, dass, weil es auch immer wieder irgendwelche Experten gab, die halt behauptet haben, so, das wird große Kreise ziehen, ne? Weil das, wenn Kinder ständig in so einer Gewaltdarstellung ausgesetzt sind, egal auf welchen Medien und so, wirst du komplett, gehst du komplett den Bach runter und wirst dann selber irgendwann gewalttätig und. So, das spielt er hier ein bisschen weiter, das Ding, ne? Weil wir haben hier diesen jungen Schüler, der sich halt gerne gewalttätige Videos anguckt.
Ja, ich habe natürlich überlegt, ob
er... Also wird er selber halt irgendwann gewalttätig.
Ob er damit so sehr konservativen Politiker und so natürlich bestärkt in der Meinung, so dass sie sagen, zum Beispiel, dass so gewalttätige Filme, dass die dafür sorgen, dass die Kinder eben, die Jugend auch verroht und gewalttätig wird und komplett irgendwie abstumpft und so, weißt du, im Grunde, indem sie zeigen, so dass er halt auch ein krasser Filmfan ist und so ein Videothekengänger und dann irgendwie, dass das die Konsequenz ist, wie er dann reagiert.
Ja. Also dieses Abgestumpfte ist es, glaube ich, was hier im Fokus stehen soll, weil er verhält sich halt wirklich, als wäre nichts passiert. Ne? Der räumt die dann da weg, dann geht er noch am gleichen Abend zu seinem Freund, bei dem er irgendwie eine Übernachtung geplant hat, pennt dann da, als wäre nichts gewesen.
Für ihn gar keine Konsequenzen, okay.
Und dann gehen die noch irgendwie feiern in so eine Disco. Und ja. Nächsten Tag schneidet er sich dann die Haare ab, also ansonsten gibt es keine große Veränderung in seinem Leben. Ja.
Ist ja auch mal ein Statement, das.
Ja, aber eben, ich glaube, es soll halt um dieses Abstumpfen gehen, was das damals irgendwie, was halt so die Runde gemacht hat. Ja. Der Junge wird von Arno Frisch gespielt, den kennen wir als Paul in Funny Games. Da darf er ja dann auch wieder gewalttätig sein. Ansonsten hat der, ja, ist nicht keine Karriere, aber ist jetzt niemand, der so wahnsinnig berühmt geworden ist, wie jetzt vielleicht eben Ulrich Mühe oder so.
Und Ulrich Mühe hat er auf jeden Fall einen ziemlich prominenten Herrn da rangezogen, was den Cast angeht.
Ja, ja. Aber das verspielt sich komplett, weil wir sind wirklich primär halt die ganze Zeit bei Benny. Und er spielt das halt recht stoisch, also weil es ja darum gehen soll, dass das quasi nichts mit ihm macht. Das Problem ist, der Film macht halt auch nicht viel.
Okay. Klingt ja kontraproduktiv.
Deswegen hat das wieder so leicht dokumentarischen Anstrich, aber es ist so dröge, Alter.
Oha.
Also auch da bin ich mir sicher, dass wir das schon mal irgendwie besser gesehen haben. Und ich, ja, hab mir dann eine Menge Kritiken durchgelesen und fand's abgefahren, dass es schon viele Leute gibt, die das sensationell finden und irgendwie den unheimlichsten Film überhaupt und so.
Okay.
Vielleicht bin ich der Abgestumpfte, ich weiß es nicht. Also, weil mit mir hat's wirklich wenig bis gar nichts gemacht. Und ich finde, gut, das ist jetzt halt thematisch natürlich auch wirklich aus der Zeit gefallen, ne? Also weil spätestens seit oder nach Eminem hat sich das eh nochmal ein bisschen anders dargestellt, diese ganze Wahrnehmung von, wie viel darf man mit Gewalt in Medien, Texten und Bildern und so, was darf da alles gemacht werden? Und dann, weißt du, hast du Spiele wie GTA und so. Das ist halt, also so ein Benny wäre jetzt heutzutage nicht mehr, also mit seinem Videokonsum wäre der nicht groß auffällig.
Ja, klar. Aber ich meine, was ja diese Diskussion immer irgendwie widerlegt, ist ja, überleg mal, wie viele Leute GTA spielen. Weißt du? Und wenn jetzt zwei davon irgendwie Amok laufen oder irgendwie auffällig werden oder im Knast landen wegen Mord oder sowas.
Dann kannst du halt auch sagen, Autofahren macht Leute
ja,
zu
ja,
aggressiv.
Dann könnte man sagen, okay, was ist mit den anderen 8 Milliarden?
Ja.
Obwohl das keine Konsequenzen hat, also ist auch mal ein bisschen... Hanebüchen.
Ja, das war jetzt auch nur der Versuch der Erläuterung, warum der bei dem Thema gelandet ist. Ne? Passt halt gut in die Zeit, finde ich, mit 92. Und ich finde, ansonsten erzählt der Film halt auch nichts. Also, das ist jetzt nicht das große psychologische Drama, wie es bei IMDb steht. Also, als eins der Genren. Ich finde den wirklich, der zieht sich mal, hey, alter Falter.
Okay, so einen kleinen Ausschlag, ein kleines Highlight und dann wieder Flatline danach offensichtlich.
Hm. Ja, ja, weil die Szene, die ist schon heftig. Also die, ich fand die Szene am Anfang natürlich deutlich krasser, ne, weil ich halt weiß, ja, dass da ein Schwein gestorben ist.
Hm.
Und mir ist bewusst, dass Schweine geschlachtet werden. Ich muss es halt nicht so gefilmt, gezeigt bekommen.
Hm.
Ja.
Ja gut, das ist wahrscheinlich dann, das ist die Einführung des Bolzenschutzgerätes, dass man sagt, so, okay, man hat das schon mal gesehen in dem Film, so, das ist halt, was ja dann im späteren Verlauf auch nochmal eine Rolle spielt.
Und weil du es eben zuerst in voller Länge gezeigt bekommst und hinterher erfährst, dass das eben das Video ist, was Benny gedreht hat und du gespürt hast, was das mit dir macht, das anzugucken, hast du natürlich sofort ein gewisses Bild von Benny. Ne, weil du denkst, okay, Alter, was zur Hölle ist mit ihm nicht in Ordnung, wenn er sich sowas reinzieht? Freiwillig.
Ja, ja. Ich meine, im Grunde genommen ist es vielleicht, also ich weiß nicht, ob sich Haneke das dabei gedacht hat, aber weißt, es gibt ja Leute, die denen das nicht so nahe geht, wenn das Schwein am Anfang irgendwie durch das gleiche Bolzenschussgerät getötet wird. Und dann erwischen die sich dabei, wie es, weißt du, wenn du es einem anderen Lebewesen dann zufügst, was ungefähr, was von deiner Spezies kommt, dann wiederum bist du geschockt oder so. Also im Grunde hinterfragt er da vielleicht die eigene Moral oder so, ist natürlich auch möglich.
Ja.
Wo der Unterschied ist zwischen Tieren und Menschen und das ist eigentlich der gleiche, ja, die gleiche Tat ist.
Du steigst ein, es ist halt wirklich ein Close-up auf den Kopf des Schweins, ne?
Ja.
Wo der Bolzen drin landet, das hat definitiv.
Ja, aber es wird Menschen geben, die das sagen, die sagen, ja gut, ist halt ein Schwein.
Geilwurst.
Naja, nicht geil, aber es ist halt so, ja gut, passiert dann.
Naja, du,
wie gesagt. Und dann plötzlich geschockt sind, weißt du, wenn es dann um das Mädchen geht.
Ja. Hey,
ist ja auch ein bisschen eine Doppelmoral.
Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass das im, das könnte eine Art Prequel zu Funny Games sein, ne? Erst recht, weil ja Arno Frisch hier der Benny ist.
Ja, stimmt.
Jetzt heißt er halt Paul bei Funny Games, aber
seine Vorgeschichte.
Das wäre so als seine Backstory gar nicht so weit hergeholt.
Vielleicht, ja. Verstehe.
Ja. Aber ich fand es leider wirklich ziemlich dröge.
Ja, er blieb ja dann bei Funny Games auch bei Abgründen von Teenagern.
Mhm.
Ziemlich dröge, na gut, klingt ja nicht so gut.
Ja, so, jetzt hätte ich Punkte.
Ja, wir haben, glaube ich, den Supporter noch nicht genannt, der diesen Los, ach dieses so, Los hier in den Topf geschmissen hat. Ja. Das war Jascha, habe ich nachgeschlagen.
Mhm.
Also, schöne Grüße an Jascha.
Ja, sorry, es war leider nicht so meins.
War nicht so deins, naja.
Nee.
So eine Bennys Videorezension ist ja auch anders vorgestellt, Mensch.
Wie gesagt, sorry. Ich kann vielleicht noch erwähnen, dass Haneke natürlich auch wieder für einen der vielen Preise in Cannes nominiert war.
Mhm.
Diesmal für den SACD-Preis bei der Directors Fortnite.
Haha, Fortnite.
Ja. Und ansonsten habe ich Punkte.
Das ist auch krass, Michael Haneke ist auch schon einfach mal Jahrgang 42, Alter.
Ja, ja.
Du siehst die ganzen Filmmacher, die noch leben und dann fällt dir auf, die sind alle 85, 88, 87, Alter.
Mhm.
Richtig krass.
Hast du die John Candy-Doku schon gesehen?
Noch nicht, nee.
Weil da sitzen halt auch Mel Brooks und Catherine O'Hara und so, wo bei ihr denkst du dir dann schon auch, uff, okay, alt geworden so. Und ich meine, die hat letztes Jahr noch das Studio gedreht, ne? Da sieht sie einigermaßen frisch aus, da kann man halt auch mal wieder sehen. Aber Mel Brooks, Alter?
Mhm.
Fucking hell, und der dreht Spaceballs 2, Alter.
Ja, der hat dreistellig.
Das ist so hart.
Das ist schon wirklich hammerhart.
Ja,
ja, ich meine, was habe ich neulich? Achso, Jason Statham, Alter, der ist kurz vor 60.
Mhm.
Der ist Ende 50, Alter. Jason Statham, der irgendwie, weißt du, den hast du immer noch präsent hier irgendwie als Actionstar.
Mhm.
Ende 50, fast 60, Alter. Das ist schon krass.
Ja. Ja, aber der bleibt halt gut in Form, ne?
Ja, der ist fit.
Der ist fit.
Aber trotzdem ist halt, wenn du siehst, so wie alt die wirklich sind, denkst du auch so, Alter, okay, krass.
Mhm.
Zeit hört nicht auf.
Ja, ja, gut, aber Haneke war ja auch dieses Jahr wieder auf der Berlinale und dann habe ich ihn auch in irgendeinem Beitrag wieder gesehen. Dachte ich schon auch so, Alter. Also ich meine, der sah schon immer aus wie so, hier, wie hieß der Typ mit den Schlümpfen? Auf jeden
Vater
Fall.
Vater Abraham.
Ja.
Ja, okay, ich dachte, ich war nicht so weit entfernt. Ich dachte gerade an den Großvater von Heidi, weil.
Ja, oder so,
so ein
aber
Typ
eben,
ist er.
Ne? Genau. Und halt immer auch schon gefühlt diese weißen Haare und so, deswegen. Da verändert sich wahrscheinlich nicht so viel, aber ich habe schon auch gedacht, Mann, meine Fresse ist der alt, ey. Und
ja.
Seine Frau immer wieder in ihrem, die hat doch auch so Outfits, oder bei den Oscars hatte sie auch diese Tasche, die aussieht wie eine VHS-Kassette.
Mhm.
Passend hier zu VHS ist natürlich ein Thema, auch wenn eben er viel mit Video 8, Super 8 macht und so.
Mhm.
Aber er leiht sich ja immer wieder Videos aus in der Videothek und Das sind natürlich VHS. Und dann hat die diese Tasche und bei der Berlinale hatte sie jetzt auch wieder irgendein Kleid an, was aussah wie so Filmrollen.
Ah, okay.
Also die ist da schon auch immer sehr committed.
Sehr extrovertiert unterwegs,
was
ja.
Was so die haptischen Medien angeht.
Ich verstehe.
Das zu zeigen, ja. Die sind schon oldschool, die beiden, ey.
Ja, natürlich ist er alt, wenn er 42 geworden ist, ist klar.
Ja.
Oldschool, ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist, also so. Ich weiß gar nicht, was sein aktuellster Film war. War das Weiße Band, war das der letzte?
Was, von Haneck?
Ja.
Nee, Alter.
Nee, Amour und so kam
Amour
noch danach.
Amour ist ja, war ja 2012, Happy End gab es 2017.
Ja.
Und seitdem nichts.
Happy End war der letzte. Mhm. 2017, okay. Den kenne ich nicht.
Mit Isabelle Huppert und oh, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz. Den könnten wir uns doch mal angucken.
Ja, Isabelle Huppert habe ich ja hier die Klavierlehrerin gesehen. Die war ja auch von ihm.
Mhm. Naja, stimmt.
Nur zweimal.
Naja, zweimal und Trintignant hatten wir ja auch neulich irgendwie im Doppelpack. Alter, Franz Rogowski war da dabei. Können wir uns bitte diesen Film angucken?
Toby Jones sehe ich gerade.
Ja, crazy.
Ja, sieht ja, interessant aus.
Mathieu Kassovitz mögen wir auch.
4 Sterne von Classic Dave.
Na dann.
3 Sterne von Jensman. Na, gucken wir mal. Scheint ein bisschen zu spalten, aber
ja.
Wäre eventuell ein potenzieller Auftragsfilm, den wir nehmen würden. Drücken wir es mal so aus.
Und vor allem das Plakat von Happy End, das soll ja sehr offensichtlich irgendwie so ein Smartphone-Screen sein, ne? Mit der Videofunktion.
Mhm.
Ja, das ist witzig. Also er hat dann doch irgendwie, das zieht sich schon auch so ein bisschen durch. Das hat es in vielen seinen Filmen, ne? Dass du irgendwie so einen Beobachter über eine Kamera
ja.
auch im Bild hast halt.
Durchaus.
Na, witzig. Ja, aber es ist in den meisten Fällen, also ich bin intrigued, weil da Dark Comedy dran steht, weil ich meine, das zieht sich ja dann doch auch zumindest durch die Filme, die wir bisher hier von ihm besprochen haben. Es ist halt nie gute Laune Kino, Alter. Es ist immer so schwer und düster und du denkst dir nur so, oh Mann, das Leben ist eine Bitch.
Ja gut, bei Osage County stand auch Dark Comedy dran. Weiß ich auch nicht.
Ja, der hatte auf jeden Fall lustige Momente.
Ja, so 2, 3 leichte Szenen hat er schon gehabt, aber deswegen das Ganze als schwarze Komödie zu bezeichnen, weiß ich nicht.
Nee, klar. Ist hochgegriffen auf jeden Fall, aber jetzt bin ich mal zuversichtlich. Falls wir den dann doch irgendwann gucken, Happy End. Ja, so, jetzt wollte ich Punkte nennen, ne, zu, habe ich es jetzt zugemacht? Ich bin ja der Geilste. Ja. Geil.
Er ist der Geilste, sagt er von sich.
Ja, nee, also es war natürlich hochgradig ironisch, weil ich wissen wollte, ob Haneke was Neues dreht, habe ich das weggeklickt. So, 7,1 auf IMDb bei einem Metascore von 60 und Letterboxd 3,6.
Mhm.
Ist jetzt halt auch nicht alles so, weil ich weiß, dass Amour zum Beispiel alle viel, viel besser finden.
Ne? Ja, ja.
Kann ich auch verstehen. Ist natürlich auch eine ganze Ecke später entstanden.
Mhm.
Ja, aber Bennys Video in meiner Bubble zumindest Hakan, Hoffi und Manu gesehen.
Mhm.
Ja, aber meine Bubble ist ja auch überschaubar groß. Du hast da vielleicht noch ein paar Stimmen mehr zu.
Ja, und wie haben die den gefunden?
3 und 3,5 Sterne.
3 und 3,5. Na, das geht ja noch.
Ja.
Ja, bei mir ist auch alles möglich dabei. Also sind auf jeden Fall ein paar mehr. Ich habe ja noch Hermann mit 3 Sternen. Ja.
Okay.
Schreck 3,5.
Auch nicht nach maßloser Begeisterung.
Also die höchste Bewertung hat hier tatsächlich Peter. Von den Filmfressen mit 4,5.
Okay.
Der ist gut dabei. Aber es sind 1, 2, 4 Sterne-Bewertungen bei, aber auch hier Nils 2,5.
Mhm.
Nicht so doll hier Jan, Ex-Jahr hier Filme 2,5. Atombomb sogar 2,5.
Uiuiui.
Trotz Patriotismus-Bonus aus Österreich.
Den gab's nicht.
Nur 2,5 gegeben. Hoffi 3,5.
Ja, siehst du?
Der mochte das nihilistisch offensichtlich.
Mhm.
Dem hat das gefallen, der hat sich gleich ein Bolzenschutzgerät gekauft.
Bolzenschussgerät, ja, bitte nicht, ey. Nee, aber da siehst du mal, der Film scheint mit einigen Leuten wirklich was zu machen.
Mhm.
Weil, also 4,5 Sterne von Peter, das kann ja nicht anders sein.
Ja, ist ja ähnlich wie bei Funny Games, der hat ja auch nicht alle erreicht. Das ist ja auch ein Film, den manche komplett zerreißen und dann andere wieder sagen, so, okay, der war schon krass.
Das finde ich wiederum krass, weil Funny Games funktioniert für mich voll.
Mhm. Den fand ich auch um einiges besser als andere Haneke-Filme. Aber bei ihm ist es auch so viel Hit and Miss auf jeden Fall in seiner Filmografie. Er ist ein interessanter Filmemacher, also nach wie vor. Alright, so, jetzt muss ich raten.
Ja.
Ich sage, du bist bei einer 3,5.
Alter, du bist ja geil, das stimmt.
Das stimmt sogar.
Yes, sir.
Geil.
Na, fett. Punktlandung für Guess, Deluxe.
Nice.
Mhm.
Kommen wir zu Sabrina, Sabrina, Sabrina.
Yes.
Dein Chic und dein Charme, der gefällt.
Was?
Sabrina, 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 du bist die Schönste der Welt.
Singt da wieder Schlager. Schön. Love it.
Ja. Der heißt allerdings nicht Sabrina, der Schlager, der heißt Marina.
Ja, habe ich mir fast gedacht.
Ein bisschen künstlerische Freiheit hier.
Ja, natürlich.
Ja, ich muss musikalisch einsteigen, weil ansonsten haben wir keine Musik für euch.
Mhm.
Denn obwohl dieser Film von Mr. Pink ist, hat er geschlafen und geschludert. Ich wollte Lee heute das Sample schicken, bin in die E-Mails gegangen, wollte ihm die Tabelle schicken und auf YouTube irgendwie einen Song vorbereiten. Hat er nichts gemacht, hat er nichts geschickt, hat er nichts vorbereitet, hat einfach nur den Auftragsfilm genannt. Und dann können wir natürlich auch nicht wissen, wo dieser Film gesampelt worden ist.
Ja.
Und deswegen können wir jetzt nur den Film rezensieren und haben musikalisch diesmal nichts beizutragen.
Also wirklich. Mr. Pink, was ist da los?
Ich finde es befremdend, dass Sie gerade in diesem Augenblick ein Nickerchen machen.
Ja, aber wirklich. In der Lok, ja. Beim Fahren.
Ich habe ja gewusst, dass du eine Null bist, aber nicht in welchem Ausmaß.
Die Musik ist so schön.
Bing, bing, bing. Oh boy. So, jetzt müssen wir raten.
Ich will auch einen neuen Sample. Kann nicht mehr gehen. Den drücke ich, wenn ich schlecht sein sollte. Punkte raten.
Fun Guy established.
Yes.
Ja.
So, Erstsichtung für uns beide, das weiß ich noch. Billy Wilders Sabrina.
Oh ja.
Und wer liegt vorne?
Niemand, es ist unentschieden.
Es ist unentschieden.
Mhm.
Dann fang du doch an.
So geil, sonst hat er immer irgendeine Erklärung parat, warum ich jetzt anfangen muss und jetzt einfach so. Schön.
Warum
erklären? Ich könnte jetzt kommen mit, ey, du hast die letzte Episode, glaube ich, hast du? Nein, doch, hast du gewonnen. Und das wäre doch ein Argument. Nee, aber ich habe mir natürlich ganz brav für dich Punkte aufgeschrieben.
Okay.
Und die sind 7.
7 hast du aufgeschrieben?
Yep. Okay. Die sind 7, das klingt irgendwie komisch.
Pass auf, das kann mich jetzt komplett begraben.
Mhm.
Aber ich glaube, du bist ja nicht so doll dabei. Ich sag eine 5.
Aha. Mhm, mh, mh.
Ja. Werden wir sehen.
Ja. Ja, bin ich, also kann ich mir vorstellen, was du dir da gedacht hast?
Mhm.
Gucken wir mal, ob es so ist. So, und Billy Wilder hatten wir hier auch schon diverse Male.
Ja, ein sehr geschätzter Regisseur von uns.
Mhm. Und ich glaube gerade auch so, was die 50er angeht, da sind wir uns auch größtenteils einig, ne, was so seine Filme angeht, und zumindest die, die wir hier besprochen haben.
Ja, also selten
Apartment mal und so Some Like It Hot.
Selten mal irgendwas dabei, wo man sagt, so, das war nicht so doll, sondern das ist schon ein krasser Filmemacher gewesen.
Sunset Boulevard und so, ja.
Definitiv. Und ich meine auch der Cast, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden, den haben wir zuletzt im Salat 17 ebenfalls von Mr. Pink, also Stalag 17 hatten wir William Holden, glaube ich, als letztes.
Ja, ja.
Aber schon
ein System wohl
bei schon Mr. paar Pink. Prominente Namen. Hm?
Ja, aber immer noch ein Regisseur, von dem ich wahnsinnig viel nicht gesehen habe, also da habe ich schon immer noch große Lücken.
Mhm.
Insofern bin ich froh, dass wir den jetzt mal gesehen haben, weil das gilt ja schon auch, also er gehört ja zu seinen Größeren, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also schon, ich würde jetzt nicht sagen zu seinen Größten, aber schon einer, der auch immer wieder genannt wird in seiner Filmografie.
Ich überlege gerade, was der letzte ist, den wir hier von ihm hatten. Ich meine 1, 2, 3.
Könnte sein.
Ja, ne?
Mhm.
Und ich meine, da sind wir halt schon noch mal eine Ecke später, weil hier sind wir jetzt 54. Und ich überlege gerade mal, ob wir noch einen Film vor den 50ern von ihm hatten. Also Sunset Boulevard ist auf jeden Fall, meine ich, von 1950. Jedenfalls haben wir schon einiges aus seiner Filmografie, aber eben wir gehen da natürlich zwangsläufig nicht wirklich chronologisch ran.
Mhm.
Ja.
Ja, ich habe, also The Lost Weekend ist auf jeden Fall auch ein sehr prominenter Film von ihm, der mir noch fehlt in seiner Filmografie. Der ist noch vor 50 entstanden, 45. Aber klar.
Hatten wir den hier nicht? Hm? Hatten wir den hier nicht? Habe ich denn alleine besprochen oder was?
Vielleicht hat ihn einer von euch gebracht, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Mir fehlt der noch.
Bist du sicher? Also nur weil du nicht gelockt hast, könnte es sein, dass du da auch mal was vergessen hast.
Ich bin nicht so ein Schludrian, was das Locken angeht. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen. Gucken wir mal.
Mit dem Alkoholiker, weil ich bilde mir ein, dass wir darüber gesprochen haben, dass das eigentlich total abgefahren ist für die Zeit, dass da eben Alkoholismus auch mal wirklich als Krankheit erzählt wird, weil es halt sonst eher so der lustige Nebeneffekt für irgendeine Comic Relief Figur ist.
Auf den Film bezogen, ja?
Ja.
Ja, möglich wär's. Gucken wir mal hier. Also das verlorene Wochenende heißt ja wahrscheinlich dann auf Deutsch. Ja, das verlorene Wochenende wurde schon rezensiert. Mhm. Von dir.
Okay.
7,5 in Episode 220. Mhm. Dann fehlt er nur mir. Aber hier in diesem Podcast hast du recht, fand er schon statt. Okay. Nicht schlecht, Lee. Ist eine Weile her hier, 220.
Ja, ich fand das, wie gesagt, für die Zeit echt beeindruckend.
Mhm.
Das, naja.
Muss ich noch schauen.
Ja. Na dann, erzähl mal, was hier geht.
Ja.
Bei Sabrina.
Genau, also Sabrina, da geht es darum, dass dass wir eine sehr vermögende Familie haben, die hier im Zentrum steht. Und die heißen, warte mal, jetzt muss ich mal irgendwie die Namen aufrufen.
Wie Larrabee oder was meinst du?
Genau, die Larrabees, richtig. Mhm. Und die Larrabees bestehen aus Vater, Mutter und die haben natürlich verschiedene sehr erfolgreiche Söhne. Der eine Sohn heißt David, wird gespielt von William Holden und das ist mehr so der Playboy-Typ, hat eigentlich ständig wechselnde Frauen und hat primär Karriere gemacht, indem er irgendeinen Sport ausgeübt hat. Was war das, Polo oder so? Irgendwie so ein, er war irgendwie auch so,
ach so,
Landesmeister im Polo irgendwie.
Ja,
also,
ja, aber der ist schon hauptberuflich Playboy.
Ja, ja, der ist hauptberuflich Playboy. Ist halt so ein Lebemann.
Ja.
Und sein Bruder, der gespielt von Humphrey Bogart, heißt Linus. Und Linus wiederum ist sehr erfolgsorientiert, was das Geschäft angeht und was auch die Tradition von dem Vater angeht. Denn
aber er führt auch schon viele von den Geschäften.
Er führt auch viele von den Geschäften von ihnen, richtig. Und was machen die so, Börse und
Finanzen? Ist ja der Witz, die sind ja in allem. Also die haben Menge, ja, oder? So ein bisschen das Empire State Building in New York ist halt einfach der Larrabee Tower.
Ja,
und
stimmt.
Da sind all ihre Firmen drin und die stecken halt in allem.
Bisschen so, also, bisschen so die Trumps von damals, ja.
Ja, ja, mich hat das schon auch ein bisschen an Succession erinnert.
Ja, ja, stimmt schon. Auf jeden Fall.
Oder so den fähigen Sohn hast, der auch ernst genommen wird und beim anderen sind sie eigentlich froh, dass der sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Ladies beschäftigt, weil dann fummelt er da nicht groß in den Geschäften rum.
Ja, ja, ist richtig.
Und kommt nicht auf die Idee, noch irgendwelche Entscheidungen treffen zu wollen, weil er da halt eher, ja.
Aber er ist meistens so das schwarze Schaf, weil er war auch schon, glaube ich, mehrfach verheiratet und so.
Ja, ja, klar.
Und deswegen sagen die so, ja, wir sind froh, wenn er nicht allzu viel Scheiße baut und uns da irgendwie...
Nee, warte mal, nicht mehrfach, wir sind ja in den 50ern. Ich glaube, er hatte aber schon viele Beziehungen und das wurde aber, glaube ich, alles nie so wirklich ernst genommen. Ne? Oder war der schon verheiratet?
War der nicht dreimal verheiratet? Oder war das ein anderer Film?
Nee, das war nämlich der Freund von Juliette Lewis' Figur.
Ach ja, der stimmt, war dreimal verheiratet.
Ja, ich glaube, recht. Du bringst da was durcheinander.
Du hast recht, genau den meinte ich in August Osage County.
Nee, weil er ist ja dieser Bachelor, den sie alle haben wollen, meine ich. Und deswegen ist ja auch so wichtig, mit wem er dann da tanzt auf seiner Party. Und
ja, das stimmt schon. Aber er ist verlobt gerade mit einer jungen Dame, die ebenfalls aus gutem Haus kommt und die ebenfalls die Tochter von einer industriellen Familie ist. Mhm. Und wird aber noch bewundert von einer anderen jungen Dame und die, das ist eben die titelgebende Sabrina, gespielt von Audrey Hepburn. Und die wiederum lebt auf diesem Anwesen, weil ihr Vater ist der Chauffeur der Familie, schon seit Ewigkeiten und schon seit Jahrzehnten fährt er praktisch den Sohn und den Vater und die ganze Familie irgendwie von A nach B mit seiner Limo. Mhm. Und sie ist praktisch die Tochter, die ebenfalls auf diesem Anwesen wohnt und sie ist heimlich verliebt in David, in den Playboy. Und beobachte ihn auch, wenn er irgendwie wenn die ihre Feste da feiern und er tanzt da mit irgendwelchen Mädchen und wird aber, er selbst beachtet sie so gut wie gar nicht. Sie ist für ihn komplett unsichtbar. Sie läuft in ihm vorbei und sagt, ach, hi Sabrina, hab dich nicht gesehen und so. Was natürlich immer sinnbildlich ist, von wegen so, er sieht sie sowieso nicht. Mhm. Und dann schickt der Vater von Sabrina sie nach Paris. Weil sie soll da ein bisschen aus sich rauskommen und soll ein bisschen hier wegkommen von dieser Familie und soll was aus sich machen. Und da macht sie unter anderem ein
Ja, sie wird auf so eine Kochschule geschickt.
Genau, sie
wird
auf so eine Kochschule geschickt, so ähnlich wie Julia.
Und sie ist halt eben, und sie ist halt die Tochter und sie soll was lernen, also soll sie kochen lernen.
Richtig.
Damit sie später auch mal eine gute Frau abgeben kann, weil wir haben ja hier schließlich noch ganz dolle patriarchale Strukturen.
Auf jeden Fall. Aber Paris wäre nicht Paris, wenn natürlich diese Stadt aus dieser jungen, ungeschliffenen Dame was anderes machen würde, weil natürlich lernt sie so die Haute Couture kennen und die Klasse und schneidet sich die Haare ab, irgendwie kauft sich teure Klamotten und irgendwann geht sie wieder zurück nach Amerika und am Bahnhof trifft sie zufällig auf David und dann so wie eine wie keine, so ähnlich, erkennt er gar nicht, dass das die Tochter von dem Chauffeur ist, die ja schon jahrelang irgendwie gesichtet ist, sondern die ist für ihn komplett unbekannt, aber natürlich sehr, sehr reizvoll in seinen Augen, diese junge Dame. Und gräbt die auch pervers an und sagt so, ja, wollen wir was zusammen machen und wollen wir zusammen essen? Und sie spielt das erstmal mit so und denkt so, okay, er kennt mich offensichtlich nicht.
Ich hatte so einen Moment übrigens rückwärts neulich in meinem Privatleben.
Ach so, rückwärts?
Ja.
Erzähl mal.
Wo meine Nachbarin, ich die neulich in der Öffentlichkeit gesehen habe und nicht wiedererkannt habe, weil sie eine neue Brille hat.
Ach so.
Ja.
Clark Kent. Superman.
Nee,
Clark
Kent. Nee, die Superman. Sieht jetzt aber halt auch wirklich aus, so wie sie bei eine wie keine, aber vor dem Makeover aussieht. Weißt du? Also so, ja, mit so Brille und halt Haare zusammen.
Bevor sie die Treppen so runterschreitet.
Ja, genau.
Ja, der Klassiker. Auch so Trope. Ja, ich finde das immer lustig, weil, okay, jetzt wissen wir, wer Audrey Hepburn ist, aber Alter, gut. Ob sie jetzt als junges, unscheinbares Mädchen im Baum sitzt, ist trotzdem Audrey Hepburn gewesen.
Ja,
also, ist das immer komisch.
Das ist auch, der Teil ist mir schon ein bisschen schwer gefallen in der Erzählung, dass, weil sie halt davor schon wahnsinnig zauberhaft ist, Alter, weil es einfach Audrey Hepburn ist.
Ja,
das ist schon krass, Mann.
Und das ist immer noch die gleiche Stimme, weißt du, das ist die gleiche Person, irgendwie ist das immer seltsam. Ja. Jetzt, weiß nicht.
Ja, zumal den Zeitsprung kriegen sie ja optisch auch nicht erzählt.
Ja, ja, ne?
Aber
wenn du jetzt hier im Smoking sitzen würdest, ist es jetzt nicht so, dass ich dich nicht erkennen würde. Ja, so, weißt du? Also, naja.
Na.
Ja, und jetzt geht's darum, ob Sabrina letztendlich ihren Traum an David dann für sich gewinnen kann, weil das Problem ist auch, dass Linus auch mittlerweile mit der neuen Sabrina recht viel anfangen kann, also der ältere Bruder, und sich so ein bisschen in sie verguckt. Aber er zeigt dir das nicht so offen, sondern
nein.
Würdest du nicht so sehen.
Achso, naja, ja, es gibt ein Grunde, du meinst, nimmst du damit Eltern was vorweg, weil also das mit dem Verlieben, das kommt. Spoiler Alert, wenn überhaupt, zum sehr viel späteren Zeitpunkt.
Aber es wird ja irgendwie eine Dreiecksgeschichte.
Ja, das hat aber damit zu tun, dass es fürs Business notwendig ist, dass Sabrina aus der Gleichung genommen wird.
Ja.
Ne, weil der Linus, was das Business angeht, eben jetzt dafür sorgen muss, dass das nicht zustande kommt, weil Dave ist halt sofort. Der will alles stehen und liegen lassen und sagt, ja, nö, das ist mir egal, dass ich mit der verlobt bin, so, weil ich will jetzt natürlich Sabrina.
Mhm.
Und diese Hochzeit mit der anderen, die war ja aber halt auch eben wichtig fürs Business, weil es da um Merger ging mit Plastik und. Ne, diese Hängematte und so. Und insofern müssen die verhindern, dass Sabrina da dazwischen gerätscht.
Mhm.
Weil es halt offensichtlich ist, dass David, so wie er sich verhält, da nicht halt machen wird.
Ja, weil der Plan, da hängt eine Menge Geld dran an diesem Merger. Ja.
Eben, und dann ist halt der Plan, dass Linus da dazwischen gerätscht und eben möglichst viel Zeit mit Sabrina verbringt, weil er dann auch passenderweise David halt ausfällt für ein paar Tage, weil er sich auf ein Champagnerglas gesetzt hat.
Ja, ja, die Masche, wenn er irgendwie ein Date hat oder irgendwo Frauen in die Tennishalle entführt, die dann irgendwie ein paar Meter weiter ist, dann packt er sich Champagnergläser in die Hose hinten rein und dann hat er sich auf die aus Versehen raufgesetzt, weil er vergessen hat, dass er die Champagnergläser noch hat und hat dann, kann er eine Weile nicht sitzen. Ja, aber es ist irgendwie, also es läuft schon ein bisschen auf diese Dreiecksgeschichte hinaus, beziehungsweise für wen entscheidet sie sich letztendlich? Also das ist ja schon irgendwie auch, wenn du den Trailer siehst und so weiter, macht der Film eigentlich kein Geheimnis daraus, dass das nachher so ein bisschen in die Richtung geht.
Ja, natürlich.
Ja.
Also die sind auch so, wie sie zu dritt auf dem Cover sind, so auch ganz bescheiden, ne, mit dem jeweiligen Oscar-Gewinn daneben gelistet. Ey, das ist so hart. Ja, aber eben, der war ja auch mehrfach Oscar-nominiert, dieser Film. Gewonnen hat er nur fürs Kostüm. Surprise, surprise, Edith Head.
hat mal wieder, ja,
den Oscar gewonnen.
Aber ich habe heute auch einen Film gesehen und rat mal, wer da die Kostüme gemacht hat. Das ist Wahnsinn, wie viel Credits
sie Alter, hat die Frau. Alter, die Frau ist der Wahnsinn, ey, wirklich. Mhm. Ja, aber Audrey Hepburn war auch nominiert für ihre Hauptrolle, Billy Wilder für die Regie und fürs Drehbuch. Mhm. Die Kamera war nominiert, schwarz und weiß. Und Art Direction, schwarz-weiß.
Ja, eine Menge Oscar-Nominierungen. Oft kann ich es verstehen bei Billy Wilder-Filmen. Hier kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, weil ich muss echt sagen, für seine Filmografie finde ich den erschreckend harmlos. Ist schon irgendwie so ein bisschen so die Rom-Com in seiner Filmografie.
Ja, ist natürlich eine Rom-Com.
Und,
aber ist ja The Apartment auch ansatzweise.
Ja, aber mit irgendwie wesentlich mehr Comedy und Charme, wie ich finde. Also wenn du so ein paar Filme von ihm selbst...
Also Comedy gebe ich dir Charme, Alter. Also weil Audrey Hepburn, wenn die hier im Bild ist, dann wird es nicht viel charmanter.
Ja, nichts gegen Audrey Hepburn, aber die Chemie zwischen William Holden und die Chemie zwischen Humphrey Bogart fand ich sehr unglaubwürdig und nicht zu sagen nicht vorhanden.
Das ganze Konstrukt, also ich habe hier, was die Handlung angeht, enorm viel auszusetzen. Das habe jetzt hier aber... Das geht in eine ähnliche Richtung wie unser erster Auftragsfilm, weil ich finde da auch, da kann man, was die Handlung geht, könnte man eine Menge kritisieren. Mhm. Und unterm Strich funktioniert es aber trotzdem, weil ich finde schon, auch wenn die Chemie nicht zwingend so funktioniert, wie sie eigentlich behauptet wird, sind die Einzelteile für sich trotzdem auf ihre Art, haben die halt eine Menge Charme. Und weil auch William Holden hat mit dem, was er da macht, irgendwie macht er das wahnsinnig charmant. Und Bogart macht auch sein Ding so. Ich finde, man merkt an manchen Dialogen wieder, dass da Billy Wilder hinter steckt, ne? Weil die sind zum Teil halt so dieser Schlagabtausch, der Verbale, den gibt es halt schon auch zwischendurch immer wieder so. Und da sind ein paar coole Passagen dabei, finde ich. Aber Alter, was die einem hier mit der Handlung erzählen wollen, ist schon abenteuerlich, hey. Mhm. Also eben allen voran mal dieses Ding, dass du sie dann nicht wiedererkennst, sehr gut. Die war 2 Jahre weg oder noch länger und so, ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber auch irgendwo krass, dass halt jemand wie Audrey Hepburn, wenn die irgendwie unterm Auto vorguckt, so, dass die ihm dann nicht auffällt, sondern dass das dann halt eben die Tochter, die kleine Tochter vom Chauffeur ist. Aber ich glaube, die erzählen es primär darüber, dass die halt da quasi aufgewachsen ist, dass sie die halt schon als Kleinkind kannten und dann verpasst du halt irgendwann den Moment, wo die... zu einer schönen Frau geworden ist, so, und jetzt erzählen sie es halt durch diese Pause, dass der wiederkommt und denkt, Alter, was ist das denn?
Ja gut, aber die hat 20 Jahre vorher auf diesem Gelände gelebt.
Also. Natürlich, sag ja, die Handlung, die macht es einem nicht leicht, dass du das alles glaubst, so, aber wir sind halt auch in den 50ern, das merkt man schon halt auch hinten und vorne, weil ich habe selten Filme gesehen, die so aus der Zeit gefallen sind, bezüglich Geschlechterrollen und sowas, Alter, weil guck mal, sie himmelt von klein auf diesen David an.
Hamlet.
Und beobachtet ihn immer wieder bei seinen Liebschaften und wie er da mit irgendwelchen Ladies tanzt und dann anschließend mit denen auf den Indoor-Tennis-Court geht, um da Champagner zu sippeln und gib ihm.
Wie viele Red Flags muss man eigentlich sehen, Alter?
Und sie sagt, das will ich auch unbedingt. Ich will eine von den ganzen... Ischen sein, die auch auf dem Tenniscourt irgendwie Champagner trinkt und dann eventuell hergenommen wird, Alter. What the fuck?
Hergenommen wird. Auch nicht schlecht. Ja.
Die ist also auch ganz enttäuscht, zur Hölle,
dass ihr Bruder da kommt.
Ja, eben, was sind das denn für Ambitionen, Alter? Wo denkst du, ja, boah, ich habe das immer gesehen, wenn er da mit irgendeiner Alten und ich habe mir immer gedacht, boah, das will ich mal sein.
Ja, auch so, wenn du siehst, wie er die dann austauscht gegen Neue und die gleiche Masche abzieht. Spätestens da sagst du dann, okay, alles klar, vielleicht soll ich mir jemand anderen suchen. So.
Das ja, hat eben.
Doch viel Scheine als sein.
Wer will denn unbedingt diese eine Masche, die du immer beobachtet hast, auch mal selbst erleben? Alter, es ist, also, ne, sie machen es einem wirklich nicht leicht, das Ding so zu glauben. Und du hast schon recht, ja, die Chemie wird dann wirklich sehr absurd mit Bogart und Co., finde ich, weil da denkst du halt auch, also er mit seiner... Der sieht halt auch immer aus wie so ein Sofakissen, von dem du gerade aufstehst.
Ja, klar.
Und
er ist doch auch
für manche Filme funktioniert das, aber für so eine Rom-Com.
Eben, ja. Also,
wobei die Dialoge, die er raushaut, eben, also das meine ich, ne? So in den Dialogen merkt man halt Billy Wilder schon sehr und ich finde, die Besetzung wirkt halt einfach so, wir haben uns die prominentesten Menschen gesucht, die wir 55 finden konnten und haben sie halt in einen Film gesteckt.
Ja, ursprünglich war es Cary Grant, glaube ich, war Cary Grant besetzt in der Rolle von Humphrey Bogart. Das kann ich mir schon eher vorstellen, so vom Charme. Bei Humphrey Bogart als abgeheifter Detektiv, das funktioniert natürlich alles einwandfrei. Aber hier so in so einem Triumvirat und als Love Interest von potenzielles Love Interest von Audrey Hepburn, Alter, was? Also.
Ja, ist wild.
Ob jetzt von ihrer Seite oder von seiner Seite, das ist komplett, wie du es drehst, ist unglaubwürdig. Also es ist komisch.
Mhm.
Sehr wild, ja. Insofern hat das für mich auch hier so ein bisschen den Braten vermiest.
Ist auch so. Ich finde nur trotzdem, dass der ein recht gutes Pacing hat.
Also ja.
Der kommt gut vorwärts so und ich finde, wie gesagt, in dem Moment, wo Audrey Hepburn zu sehen ist, ist es einfach, da geht halt die Sonne auf, ne, wenn die auf dem Screen ist.
Ja, ja, klar.
Das ist schon krass.
Ja, das Pacing funktioniert, das ist schön, aber viel von der Story und viel von der Handlung und wie gesagt, ich muss zugeben, ich habe ja im Gegensatz zu dir wenig gesehen von Billy Wilders Handschrift, also der hat manchmal Filme geschrieben, also gerade so 1-2-3, Alter, hast du alle 2 Minuten hast du einen Dialog, wo du sagst, Alter, okay, es kann nur er. Und total bissig und dann ein bisschen Slapstick mit drin, weißt du, mit diesem von wegen sitzen bleiben und was er da, also gerade so, der ist halt noch sehr, sehr präsent und frisch und hier hast du halt so, weißt du, setzt er sich halt irgendwie auf die Sektgläser und hat die ganze Zeit Scherben im Arsch und muss dann irgendwie seinen Hintern schonen und so, ja, gut. Ist jetzt nicht wirklich Billy Wilder Humor, wenn du mich fragst, also. Da habe ich schon Lustigeres gesehen. Also, viel zu harmlos für meinen Geschmack. Aber jetzt auch nicht wirklich schlecht. Also, ist ein okayer Film. Aber dann doch für seine Filmografie und für die Ansprüche, die ich hier stelle, dann noch ein bisschen enttäuschend.
Mhm. Ja. Also, da kann ich größtenteils mitgehen mit dem Urteil.
Aber ich gebe dir das mit dem Tempo. Also, man kommt durch, auf jeden Fall durch die fast 2 Stunden und so. Also, man kriegt das schon irgendwie hin.
Naja, also das klingt jetzt schon nach etwas Anstrengung.
Naja, ist halt leicht so, weißt du.
Also eben, halt von das der meine Tonalität ich, der und so. Eben eine leichte Tonalität und deswegen kann man das schon alles problemlos gucken.
Aber wenn du weißt, dass der Regisseur von Double Indemnity ist und so, dann ist eben zu leicht.
Ja,
oder, weißt
du? Aber das darfst du dir ja während des Films nicht die ganze Zeit vorhalten.
Ja, gut, klar. Also ja, aber wenn du weißt,
nie
okay,
wieder einen Christopher Nolan Film gucken, Alter.
Ja gut, aber wenn du im Vorspann hast Billy Wilder so, dann sind die Erwartungen da. Das kannst du ja nicht abstellen.
Ja, okay. Ja, klar, gebe ich dir.
Und da haben wir ja schon einiges gesehen aus seiner Vita.
Mhm.
Das hier ist für mich jetzt nicht, ist jetzt nicht in meiner Top 10, drücken wir es mal so aus.
Nee, wird er bei mir auch nicht, auf keinen Fall.
Aber schlecht ist er jetzt auch nicht.
Mhm.
Ja, hast du noch was?
Nee.
Na dann.
Also dann doch eben recht gute Punkte, da, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass der dann doch irgendwie so gut wegkommt, weil auf IMDb ist es eine 7,6 bei einem Metascore von 72, was jetzt auch nicht schlecht ist.
Mhm.
Und auf Letterboxd 3,9. Also der hat schon Fans.
Ja, definitiv. Also Bogart war, habe ich mir noch notiert, dass Bogart ziemlich anstrengend war während des Drehs. Und auch wenn er für Cary Grant dann so nachgerückt ist. Übrigens, die Begründung ist auch krass, weil Cary Grant hat diese Rolle abgesagt, weil er an einer Stelle irgendwie einen Regenschirm tragen musste. Und er hat gesagt, er trägt onscreen keinen Regenschirm, das bringt Unglück. Das war tatsächlich der Punkt, warum er diesen Film abgesagt hat.
Wow.
Und Bogart und William Holden kamen wohl nicht klar, aber Bogart kam auch mit Audrey Hepburn nicht klar irgendwie und wurde mal im Interview gefragt. Ja, aber
das mit einem Regenschirm ist tatsächlich handlungsrelevant, ne?
Ja, ja, eben.
Ja.
Und das ist hier wichtig. Und er wurde gefragt, ob er, wie er es fand, so mit Audrey Hepburn zu arbeiten und da hat er gesagt, it's okay if you don't mind making a dozen takes. Also auch ein kleiner...
Okay.
Kleiner Seitenhieb auf ihre schauspielerischen Leistungen eventuell.
So, so.
Ja. It's okay, vor allen Dingen. Das ist der Fall. Der
geht schon. Ja. Kann man machen, ja.
Kann man machen, muss man nicht.
Hm.
Ja.
So, wo bist du gelandet?
6.
Okay.
Du?
Ich hab, das Ding ist, ich hab 6,5 eigentlich getippt, gegeben.
Mhm.
Aber jetzt hast du ja schon auch viel gesagt, wo ich tendiere fast dazu, das auf eine 6 zu reduzieren. Aber also meine ursprüngliche Punktevergabe ist 6,5.
Okay.
Ich habe nur gerade den Impuls, dass wir da irgendwie klingeln, aber müssen wir nicht.
Ja, also ich trage jetzt die 6,5 ein, aber wir können in der Tabelle auch mit einer 6 eintragen und wir klingeln jetzt, also wie du magst.
Nee, ich vergebe 6,5. Der halbe Punkt ist mal mindestens für Audrey Hepburn.
Okay, alles klar. 6 und 6,5, ja.
Sind wir nah beieinander.
Also sind wir uns ja einig, ja, dann hat Billy Wilder schon Filme gedreht, die ein bisschen besser bei uns abgeschnitten haben.
Ja, also das steht ja außer Frage, aber ja. Das war, glaube ich, schon im Vorfeld klar, oder? Weil ich meine, Sunset Boulevard wird eh schwer zu toppen,
mhm.
Aber du meinst jetzt, wenn es um solche
ja, auch so Some Like It Hot
Comedies
so.
Geht, ne?
Ja, ja. The Apartment. Klar ist Jack Lemmon für mich immer noch eine andere Nummer als William Holden und
ja,
so.
Ja, eben. Das meine ich halt. Das,
aber Humphrey Bogart ist für mich auch eine Fehlbesetzung. So.
Das ist ja auch eher eine Romanze hier, als jetzt wirklich eine Comedy.
Ja, eben. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du von drei Leuten irgendwie einen komplett fehlbesetzt findest, ist halt auch dumm.
Das ist keine gute Voraussetzung. Nee. Ja, auf jeden.
Ja. Ja, Grüße an Mr. Pink, nichtsdestotrotz. Mhm. Und dann, ja, muss hier ein Sample diesmal selbst vorspielen.
Weißt du denn, was der Stand ist bei dieser Neuauflage von, nee, immer noch, Production Unknown, Production Status Unknown.
Nee. Aber das Remake kannst du auch nicht, oder? Mit Harrison Ford, was irgendwann mal in den 90ern.
Von diesem hier?
Ja.
Nee, ich war aber ja bei Sunset Boulevard gerade.
Ach, du warst bei Sunset Boulevard
Remake. Das Remake von Sabrina, 95.
Ja, genau.
Mhm.
Den hast du auch nicht gesehen.
Den hat Sidney Pollack gemacht, Alter, krass. Ist auch ein großer Regisseur.
Mhm. Wer waren die weiblichen? Oh, Julia Ormond war das, okay.
Ja, und Grant kennen die ja dann noch. Okay.
Ja, nee, kenne ich glaube ich auch nicht.
Nee. Das klingt jetzt auch nicht viel besser.
Nee, Angie Dickinson noch dabei.
Mhm.
Okay.
Na gut.
Naja, jetzt kennen wir das Original, reicht.
Lustig, ne? Weil wir hatten es ja noch bei der Losziehung, bei der Besprechung von den Auftragsfilmen davon, dass Hitchcock ist, dass wir beide an Hitchcock gedacht haben, weil der ja, irgendwie so Filme mit so Frauennamen hatte.
Ja, es liegt
und die wurden auch geremaked, Alter.
Stimmt, das liegt nahe.
Das ist zur Hölle.
Die Beschreibung ist auch geil, bei dem Remake von Sabrina. Ein hässliches Entlein, das einen bemerkenswerten Wandel vollzogen hat, empfindet immer noch etwas für ihren Schwarm, einen sorgenfrei lebenden Playboy. Jedoch nicht, wenn es nach ihrem geschäftstüchtigen Bruder geht. Da wird die hier als hässliches Entlein einfach eingeleitet, Alter.
Ja, wobei manchmal ist halt die Übersetzungsengine da von Amazon auch echt wild, ne? Mhm. Das hatten wir ja schon.
Ja gut, irgendwas in der Richtung wird schon gewesen sein in der Originalbesetzung.
Na, ein Ugly Duckling schreiben sie halt. Ugly Duckling, ist schon sehr nah dran, ja.
Aber nicht an der jungen Audrey Hepburn, das ist eher nicht so nah dran. Naja.
Ja, ist ja in diesem Fall Julia Ormond, ne? Aber war auch zweifach Oscar nominiert.
Echt, ja?
Naja, wobei Musik und Best Song.
Tatsache.
John Williams halt.
Sidney Pollack, Alter. Ja, John Williams spielt ja den Chauffeur, aber das ist ein anderer.
Nee.
In dem Original.
Das wäre Meta, ey. Ja.
Das wäre richtig Meta, ja.
Damals noch den Vater gespielt, jetzt die Musik gemacht. Bam.
Aber jetzt will ich mal gucken, ob Edith Head zufällig hier die Kostüme gemacht hat vor dem Remake.
Meinst du, dass es noch eine Parallele neben Billy Wilder gibt?
Auf jeden Fall, ja. So. Da kam man von mir das Szenenbilderart Kostümbilder. Nee, war sie nicht. Gary Jones und Anne Roth. Mhm. Alright. So, genug geschnackt für heute?
Ja.
Dann haben wir diese vier Filme heute untergebracht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr Bock habt.
Noch ein Ergebnis?
Ja.
Du hast 3 Miese, ich habe 2,5 Miese.
Hast gewonnen heute?
Ja.
3-2,5. Ah, knappes Rennen.
Vor allem, wenn ich auf 6 reduzieren würde, dann hätten wir ein Unentschieden.
Dann wärst du unentschieden.
Aber das kann ich jetzt natürlich nicht bringen.
Ist okay. Das, was du dir eingetragen hast, das ist natürlich die Ursprungspunktevergabe.
Ja.
Wir haben das, glaube ich, so gemacht, wenn wir das korrigiert haben, dann haben wir das
nachträglich, ne?
Dann haben wir es danach gemacht, aber die Ursprungspunktvergabe, die man geben will, die zählt natürlich.
Ja, muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen, aber so wichtig ist es auch nicht.
Ja, schlaf nochmal drüber, dann klingeln wir in der nächsten Folge nochmal nachträglich.
Was würdest du denn sagen, so in Billy Wilders Filmografie ist denn so der Film, den du jetzt noch am ehesten von ihm sehen willst? Also gut, wenn du The Lost Weekend nicht gesehen hast, wahrscheinlich ja. Den?
The Lost Weekend ist für mich auf jeden Fall der, der noch ganz oben steht, weil ich glaube, der hat ja auch den Oscar für den besten Film, glaube ich, gekriegt. Also alleine die Liste will ich ja abhaken.
Ach so.
Und ich glaube, es ist einer von denen. Mhm. Also insofern fehlt mir der alleine schon deswegen.
Naja, ich kenne ja Irma LaDuce nicht.
Den habe ich ja hier ganz früh gebracht.
Eben.
Das war ja in den ersten Folgen, ja. Ja.
Und Ace in the Hole ist auch noch so einer, den ich
der ist geil.
Gerne sehen möchte.
Den habe ich auch schon rezensiert. Mhm. Der ist geil. Also wenn es nach Popularität geht, habe ich jetzt den, der ganz oben steht, abgehakt, Sabrina. Der nächste ist The Lost Weekend. Und danach kommt Love in the Afternoon. Ebenfalls mit Audrey Hepburn und Gary Cooper. Der sagt mir gar nichts von 1957.
Mhm.
Maurice Chevalier. Okay. Schauen wir mal. Der mir irgendwann unterkommt auf meiner Watchlist, ist er nicht. Also scheint nicht auf irgendwelchen Listen zu sein. Gucken wir mal. Aber klar, Billy Wilder geht immer. Ja. Okay.
Ja, haben wir schon echt eine Menge von ihm hier gebracht. Ich gerade gesehen, The Fortune Cookie ist ja auch schon eine ganze Weile her.
Stimmt, ja.
Crazy.
Der war auch schon. Haben wir tatsächlich auch einiges von ihm gesehen. Also bei Billy Wilder bin ich ganz gut aufgestellt. Selbst The Frontpage hier. Sein Spätwerk aus 74 habe ich hier schon gehabt. Mhm. Avanti, den Jack Lemmon-Film. Also sehr viel hier ausgeschwärzt schon aus seiner Filmografie. Ganz gut. Ganz gut am Start.
Schön.
Alright.
Na dann, war's das für das Supporter-Special Nummer 29.
So sieht's aus.
Am Mensch.
Sonntag gibt's eine neue Folge für die Supporterschaft. Da reden wir über Moon, über den Sci-Fi-Film mit Sam Rockwell, und jeder bringt noch ein eigenes Projekt. Und zwar nicht irgendein Projekt, sondern wir haken unsere Lose ab. Das heißt, am Sonntag gibt es Moon, am Sonntag gibt es Mystic River und am Sonntag gibt es Almost an Angel.
Den ich schon gesehen habe.
Hast du schon gesehen?
Mhm.
Endlich mal Paul Hogan.
Ich muss am Ball bleiben.
Endlich mal Paul Hogan in diesem Podcast. Ja, viel zu unterrepräsentiert, der Mann. Ja. Ja. Kein Crocodile Dundee, nix. In tausenden von Folgen. Aber jetzt mal ein eher unbekannter.
Kannst du den ja auch noch angucken.
Vielleicht gucke ich mit, schauen wir.
Lohnt sich.
Lohnt sich, sagst du. Okay.
Das ist so geil, wie man ihn gleich mit sowas locken kann.
Ja, ich hab dir geglaubt. Vielleicht sagst du jetzt so, ja, Alter, ich würde dir raten, den zu gucken. Ist wirklich, also potenziell 10 Punkte könnte sein.
Nee, ich würde dir erstmal, vielleicht wartest du erstmal ab, bis ich darüber gesprochen habe.
Vielleicht höre ich mir erstmal die Rezension an?
Ja.
Alles klar, dann habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt. Ich freue mich auf Mystic River, der ist auf jeden Fall gut.
Ja, den kenne ich auch.
Bombenfilm. Kannst du ja mal mitgucken, wenn du Bock hast, schauen, was wir schaffen. Aber auf jeden Fall diese Filme dann am Sonntag.
Yes.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.